weißt du, nachdem wir so schon eine Stunde geredet haben, so, ha, ja, hier nehmen wir mal eine Podcast-Folge auf. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr.
Nee, das ist nicht so. Jetzt haben wir doch schon alles besprochen, jetzt können wir wieder gehen. Achtung, ein kleiner Disclaimer. Die heutige Folge kann sensible Themen besprechen. Wir werden aber versuchen, nicht allzu stark in die Materie zu gehen. Also wenn euch kleine Dinge nicht allzu stark triggern, solltet ihr kein großes Problem mit dieser Folge haben. Die Trigger-Themen könnten in Richtung Essstörung und vielleicht ganz leicht in Richtung selbstverletzendes Verhalten gehen. Sonst werden wir, und halt Depressionen und generell Mental Health Issues, sonst werden wir uns aber Mühe geben, da wirklich nicht zu detailliert zu werden. Das kann man ja in einer anderen Folge. Und wir sind keine Licensed Professionals, wir sind keine Therapeuten in irgendeiner Form. Das ist alles nur persönliche Erfahrung und Dinge, die anderen Menschen geholfen haben, die uns geholfen haben, die euch vielleicht helfen könnten, aber wir sagen nicht, das wird euch helfen, Punkt. Ihr müsst das befolgen.
Sehr schön gesagt.
Dankeschön.
Ich hätte das besser zusammenfassen können.
Dankeschön. Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
Aber worum geht es überhaupt in der Folge, wenn wir jetzt diesen Disclaimer am Anfang haben? Es geht um, ich will nicht sagen Therapie-Tipps, aber ich weiß auch noch nicht, wie wir sie ganz nennen werden, die Folge.
Ich auch nicht.
Ich dachte jetzt so, ja, eine Therapiestunde mit Leonie und Alicia.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja eher so deine Erfahrung mit Therapie, meine Nicht-Erfahrung. Also ich bin jetzt quasi die Person, ich hatte noch nie eine Therapie. Ich weiß überhaupt nicht, wie das abläuft. Ich weiß nicht, wie man sich einen Therapeuten sucht. Ich weiß nicht, was man da erwartet. Ich finde das aber super spannend und ich schließe auch nicht aus, dass ich im Laufe meines Lebens irgendwann mal zur Therapie gehe, weil ich finde das etwas vollkommen Normales. Es ist wie zu einem normalen Arzt zu gehen. Und Leonie ist, wie lange, erzähl kurz so deinen Background, damit das alle wissen.
Ich bin seit, keine Ahnung, über 2 Jahren auf jeden Fall in Therapie, bin jetzt eben in Langzeittherapie, schließe sie bald ab, habe jede Woche immer Therapie gehabt, lange Zeit, deswegen ist das für eine Langzeittherapie ein relativ kurzer Zeitraum, den ich habe. Aber ich hatte halt eben jede Woche. Jetzt habe ich es reduziert auf jeden Monat. Und Verhaltenstherapie und diagnostizierte mittelschwere Depression. Wunderschön. Ein Träumchen.
Ja, deswegen, wir haben uns so ein kleines Skript geschrieben, wie wir diese Folge hier angehen werden. Und der erste Punkt wäre jetzt, dass ich frage, wie finde ich überhaupt einen Therapeuten? Also wir gehen jetzt davon aus, dass ich einfach merke, hey, mir geht's in letzter Zeit immer schlechter, ich komme vielleicht einfach selbst damit nicht klar. Mhm. Die Leute, mit denen ich sonst darüber rede, verstehen mich nicht so oder die Tipps, die mir geben, helfen einfach nicht mehr. Dann würde ich mich vielleicht eben an dich wenden, weil ich weiß, hey, du bist in Therapie. Und würde fragen, hey Leonie, was mache ich denn? Wo melde ich mich? Also kann ich einfach irgendwie zur Krankenkasse gehen? Oder also ich wüsste es jetzt gerade wirklich nicht. Ich tue jetzt nicht so, als wäre ich dumm oder so. Sondern ich weiß es leider wirklich nicht, wie man sich so Hilfe sucht. Klar kann man das auch googeln, aber ich habe es einfach noch nie getan.
Aber auch bei Google gibt es immer unterschiedliche Erfahrungsberichte. Das Ding ist, was ich empfehle, wartet nicht zu lang. Erstmal so ein kleiner Tipp, wenn ihr merkt, dass bei euch Shit am Downgehen ist. Also wenn ihr merkt, wenn ihr merkt, dass es einfach irgendwie nicht mehr funktioniert, ihr nicht mehr weiter wisst. Deutsch ist schwer. Dann sucht euch am besten so schnell wie möglich schon Hilfe, weil zum Beispiel bei mir war das sehr long overdue. Ich wollte es gerade auf Deutsch sagen, aber es ist mir wirklich nicht eingefallen. Überfällig, lange überfällig, weil ich wirklich schon viel früher Therapie hätte gebrauchen können. Also eigentlich schon seit ich 15 war und wirklich angefangen habe ich, glaube ich, mit 20.
Okay, ja.
Also das ist dann schon echt krasse. 14, 15 hätte ich schon brauchen können.
Da hat sich halt einiges aufgestaut.
Genau, das ist dann einfach viel schwieriger, diesen riesigen Berg irgendwie zu bewältigen. Und dann hat sich vieles halt auch einfach schon sehr stark manifestiert und verfestigt an Verhaltensweisen, die eben in der Verhaltenstherapie dann nicht so leicht sind zu brechen. Und deswegen, falls ihr merkt, da geht schon irgendwie, irgendwas wird schwierig, versucht es schon mal in Betracht zu ziehen zumindest. Und es nicht irgendwie wirklich jahrelang gar nicht in Betracht zu ziehen und immer zu denken, ich schaff das alleine. Ihr schafft es alleine, aber ihr braucht einfach viel länger. Ich hatte mal eine wunderschöne, oh, das muss ich jetzt sagen, die wunderschöne Metapher, die hatte ich mal auf Instagram geteilt. Und zwar, die habe ich mir ausgedacht. Es ist wie ein Umzug. Und zwar, wenn du den Umzug alleine machen willst, kannst du machen, kein Problem.
Oh Gott.
Dauert nur viel länger. Die Möglichkeit, dass du dich selbst wirklich verletzt in irgendeiner Form, weil du die Sache nicht tragen kannst, weil es einfach viel zu viel ist, ist viel, viel höher. Und am Ende ist einfach
fertig mit allem.
Bist du einfach fertig und du kann sein, dass es wirklich großen Schaden auch gibt an Möbeln, die du hattest, die du mochtest, weil sie kaputt gegangen sind, während du versucht hast, es alles alleine zu handeln. Und da gibt es einfach viele Dinge, die vielleicht am Ende einen schlechteren Ausweg haben, als wenn du dir Hilfe suchst. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Hilfe. Du kannst dir natürlich auch Hilfe mit Freunden und sowas holen, aber auch die
können
was kaputt machen, die verletzen sich vielleicht auch dabei.
Ich erinnere an meinen Umzug, hallo
genau,
Simon.
Simon hatte eine riesige Platzwunde am Kopf, okay, ein bisschen übertrieben riesig, aber schon eine Platzwunde am Kopf. Und das sind alles so Sachen, klar, deine Familie hilft dir, aber deine Familie kennt sich trotzdem nicht hundertprozentig aus. Deine Familie weiß trotzdem nicht, wie mache ich es richtig.
Deswegen holt euch ein Umzugsunternehmen.
Und deswegen holt euch ein Umzugsunternehmen, aber ein gutes.
Ein
denn
gutes.
Ein schlechtes Umzugsunternehmen macht noch mehr Schaden als alle zusammen.
Das ist eigentlich echt eine gute Metapher.
Genau, ja. Aber ein gutes Umzugsunternehmen weiß genau, was es tut, hilft dir, unterstützt dich und hört darauf, was du möchtest. Du sagst, du möchtest Möbel XY in Raum XY haben. Und das macht das gute Umzugsunternehmen und stellt die genau dahin, wo du sie haben möchtest. Sprich, das Umzugsunternehmen hört auf dich und das, was du möchtest und das, was du brauchst. Und das ist so, wie es eigentlich in Therapie sein sollte. Der Therapeut sollte auf dich hören, auf das, was du brauchst und du stehst im Fokus und deine Wünsche. So, wie finden wir Therapie?
Ich glaube erstmal, was ich noch sagen wollte, das Ding ist, warum viele Menschen nicht in Therapie gehen oder so lange warten, ist, weil das immer noch, also es wird ja mittlerweile besser, aber weil du dieses Bild hast von wegen, ja, das ist eine total gebrochene, schwache Persönlichkeit, die da hingeht, die ist krank. Ich meine, ich sehe dich ja jetzt gerade vor mir. Ich würde dich definitiv nicht mit diesen Adjektiven beschreiben. Und das ist einfach dieses, ja, du gehst in Therapie, irgendwas muss bei dir komplett falsch laufen. Dann sieht man da so Bilder von irgendwelchen Psychopathen aus Filmen oder so, die therapiert werden. Man hat einfach so wenig, also wenn man niemanden kennt, der in Therapie geht und weiß, wie dieser Typ
ist. Man hat sehr
viel
stigmatisierte
genau,
Bilder, die
sehr
einem
viele
da,
Vorurteile. Ja. Und dann will man natürlich selbst nicht dahin gehen, weil, hallo, also so wie dieser eine Serienmörder bin ich definitiv nicht.
Ja.
Und also, weißt du, diese Sachen, deswegen sind dann viele Leute, die sagen, ja, ich mach's mit mir selbst aus.
Und das ist eben gerade die Sache, es gibt halt eben Menschen, bei denen das ich mach's mit mir selbst aus eben funktioniert hat. Und da ist das Problem dann, dass das eben nach außen geäußert wird und gesagt wird, guck mal, ich hab's doch auch hingekriegt. Ich hatte doch auch da so eine traurige Phase und ich hab's doch auch alleine hingekriegt. Wieso willst du dir Hilfe suchen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Voll übertrieben, Zeitverschwendung. Ich krieg's auch alleine hin. Wieso kriegst du es nicht alleine hin? Und das sind alles so Sachen, du sagst doch auch niemandem, ja, ich hatte einen gebrochenen Arm, ich hab den jahrelang nicht behandelt, aber der ist auch wieder gut zusammengewachsen. Sagst du doch nicht zu Leuten und sagst dann, ja, hier, deswegen gehe ich zum Arzt.
Ja, oder halt, ja, also ich habe ja das und das, das ist viel schlimmer, wenn man Menschen Sachen erzählt. Das habe ich leider auch oft, dass dann eben so Sachen kommen, ja, habe ich genauso erlebt oder war bei mir auch schlimmer. Und ich denke mir so, ja, aber es geht hier doch um mein Empfinden.
Ja.
Und wenn ich sage, dass es schlimm ist, dann bringt es mir nichts, wenn du sagst, dass es dir mal schlimmer ging. Das hilft mir in keinster Weise.
Ja, und das ist ein großes Ding, generell bei Therapie, was ich schon von vielen, 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 vielen Menschen gehört habe, dass viele sagen, mein Problem ist doch nicht groß genug. Oder ich nehme anderen Leuten Therapieplätze weg, die es viel wichtiger, die viel mehr brauchen, die kurz vorm Selbstmord stehen. Dein Problem ist valide, wenn du sagst, du kommst in deinem Leben so nicht weiter, du brauchst Hilfe, weil du nicht glaubst, sonst irgendwie das so weiter hinzukriegen. Oder du glaubst, es wird einfach nur noch schlimmer, es wird auf keinen Fall besser. Du bist vielleicht noch nicht an einem Punkt, wo du sagst, du siehst keinen weiteren Weg, aber du weißt, du wirst an diesem Punkt in irgendeiner Zukunft ankommen. Oder du machst sehr stark selbstverletzendes Verhalten in irgendeiner Form. Selbstverletzendes Verhalten ist nicht nur Selbstverletzung an sich, sondern jedes Verhalten, das dir in irgendeiner Form schadet. Es ist wie toxische Freunde bei sich zu behalten, ist selbstverletzendes Verhalten.
Stimmt.
Weil wenn man weiß, diese Person schadet einem, ist das selbstverletzendes Verhalten, wenn man die weiter in seinem Leben behält. Und wenn man merkt, man macht irgendwie solche Dinge, dann ist dein Problem auf jeden Fall Grund genug, um in Therapie zu gehen. Und du nimmst, ja, vielleicht nimmst du am Ende jemanden Platz weg. Ja, gut. Aber das ist nun mal so. Du atmest ja auch. Du atmest auch anderen die Luft weg. So, das ist eine Einstellung, die einfach so keinen Sinn macht. Die führt so nicht weiter, weil das kannst du nicht immer dir denken, hier, ich nehme anderen Leuten den Platz weg. Weil vielleicht, aber du bist trotzdem wichtig. Und auf dich zu verzichten und auf dein Wohlsein zu verzichten, nur um anderen vielleicht damit zu helfen, ist nicht the way to go. Leider, auch wenn man es gerne wollte.
Aber das sollte man sich vielleicht wirklich jeden Tag sagen, dass man sich mal wertschätzen sollte. Das kenne ich ja auch selbst, das Problem, dass man immer andere als an erster Stelle stellt und dann denkt, ja, also ich halte das schon aus oder ich kümmere mich erstmal um die anderen. Ich wäre wahrscheinlich auch so eine Person, die eher anderen einen Therapieplatz suchen würde, als sich selbst einzusuchen.
Ja, aber same.
Ja, sehr aber einfach, deswegen, wie finde ich denn jetzt diesen Platz? Also, du hast ja jetzt gesagt, was hast du am Anfang gesagt? Ich habe schon wieder vergessen.
Ich weiß auch nicht, worauf du hinaus willst, aber ist gut. Also, mein Weg war ein bisschen, also war sehr stark mit Hilfe, was ich aber auch brauchte. Also, ich war an einem Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt nicht weitergehen. Ich war so, dass ich war, okay, ich weiß wirklich faktisch nicht, wie ich jetzt weitermachen sollte. Ich weiß nicht, wie ich jetzt nur einen Schritt noch weitergehen sollte. Und dann habe ich eben meine beste Freundin gefragt, die auch schon in Therapie war, und habe gesagt, hallo, Hilfe, kannst du mir einfach helfen? Kannst du mir da irgendwie helfen? Beziehungsweise ich habe schon im Jahr vorher oder sowas, als ich woanders war, so eine lange Geschichte, man kann auch der Krankenkasse schreiben oder die Krankenkasse anrufen und die schickt einem eine Liste an Therapeuten in deiner Stadt. Das Problem mit der Liste war für mich, dass da eben auch irgendwelche Sozialarbeiter drauf waren und halt nicht nur wirklich studierte Therapeuten, sondern sämtliche Menschen, die irgendwie mit Lebensschwierigkeiten helfen. Aber ich brauchte halt jemanden, der wirklich ein Therapeut ist. Und ich kann nicht telefonieren, so wie viele Menschen, die Mental Health Issues haben oder wie viele Menschen in unserem Alter irgendwie, in unserer Generation, niemand kann telefonieren. Für mich war das einfach so eine Liste, die ich dann hatte, die mir aber nicht persönlich geholfen hat.
Da standen nur Telefonnummern drauf.
Ja, und Namen.
Also keine E-Mail-Adressen oder eine Webseite?
Ich glaube, nee, da stand wirklich
nur... Ja, okay,
nur,
das ist wirklich schlecht.
Da musst du halt wirklich dann alles googeln und das ist halt... Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht besser ist mit Krankenkassen. Ich habe keine Ahnung, es ist jetzt wirklich schon länger her. Aber diese Liste war für mich einfach nicht so richtig zielführend. Es war cool, dass ich die bekommen habe. Es ist gut zu wissen, dass man so eine bekommen kann. Das ist echt immer gut. Aber mir wirklich... geholfen hat sie nicht. Und meine beste Freundin war bei einer Dame, die heißt Frau Ute Kraft, falls ihr aus der Nähe von Frankfurt kommt, das ist für euch sehr relevant. Da geht man hin, das kostet etwas, also 50 bis 80 Euro, je nachdem, wie lang die Sitzung da bei ihr ist. Und sie empfiehlt einen Therapeuten. Das heißt, sie sitzt mit einem und redet mit einem und guckt, was für Probleme hast du, schätzt sie ein und schätzt dich als Person ein.
Okay, das
ist und die kennt
gut.
Eigentlich jeden Therapeuten in Frankfurt. Wirklich, die weiß, kennt jeden. Und die hat mir eine Liste gegeben, wo auch E-Mail-Adressen drauf standen.
Yay.
Zumindest nicht bei jedem, weil nicht jeder eine E-Mail-Adresse hat so, aber bei denen es E-Mail-Adressen gab, standen die mit dabei. Und sie hat Ausrufezeichen bei denen gemacht, die sie besonders interessant für mich fand, also bei denen sie gedacht hat, die passen besonders gut zu mir. Und Striche bei denen sie gedacht hat, die könnten auch passen.
Ich finde, das ist so ein krasser Job. Also,
ja.
Ich finde es richtig geil, aber ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, weil es gibt so viele Therapeuten, dass du das immer im Kopf hast,
ja.
Dass du das so einschätzen kannst. Also, falls Ute Kraft irgendwann diesen Podcast hören sollte, vielen, vielen Dank.
Hut ab, also wirklich,
für andere
ja.
Auch diesen Job machen, vielen Dank, dass es sie gibt.
Das ist genau, weil, also deswegen, ich weiß nicht genau, wie die Jobbeschreibung ist. Das ist mein Problem. Ich würde gerne sagen, geht auch zu Person XY bei euch in der Stadt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Ute Kraft googelt in Frankfurt, da wird bestimmt eine Berufsbezeichnung mitstehen und da kann man sich bestimmt irgendwie, oder man kann sie vielleicht auch mal anrufen oder anschreiben, vielleicht kennt sie Leute innerhalb von Deutschland, die eben
die das
Ähnliche
machen.
Ja, das Gleiche machen. Die war auf jeden Fall krass, die Frau. Und bei mir ging es sehr schnell rum, weil sie war so, ja, sie brauchen eigentlich nur einen kleinen Tritt in die richtige Richtung. Ja, es war vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber sie hat mir eben zwei als Ausrufezeichen-Therapeuten quasi angeschrieben und hat gesagt, zu mir würden eher Männer passen, weil ich eine sehr starke Energie habe. Und dass sie eben sagt, Frauen sind da manchmal ein bisschen.
Ich würde tatsächlich mich, wenn ich mal zur Therapie gehen würde, auch bei einem Mann sehen.
Ja, ich auch.
Also ich weiß nicht wieso, aber ich. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist auch so ein Gefühl, das super wichtig ist, Leute.
Ja.
Hört auf dieses Gefühl. Das ist ein Gefühl, das hat irgendwie jeder. So bei
oder
vielen
bei
Ärzten,
Frauenärzten,
bei Frauenärzten, genau, wollte ich auch gerade sagen. Bei Frauenärzten, du hast so ein Gefühl, zum Beispiel, ich würde nicht unbedingt gerne zu einem männlichen Frauenarzt gehen. Das ist sowas,
ich
wo ich
lieber,
so sage,
oder, wobei, da, ich glaube, das wäre mir, ja, ja.
Ja, aber da bin ich auch so, ich weiß nicht. Also, ich denke mir nämlich so eine Frau weiß zumindest so meine Struggles firsthand und
ich glaube, der Frauenarzt,
ja,
wenn er lange seinen Beruf macht, weiß er das auch.
Genau,
aber, ja.
Aber es ist einfach so eine Gefühlssache. Und das ist eben das Wichtige, die Gefühlssache. Und beim Therapeuten war ich tatsächlich so, ich habe gar nicht so ein starkes Gefühl dazu. Einerseits habe ich nichts gegen Frauen, aber ich glaube, ich verstehe mich mit middle-aged men wirklich sehr gut. Vielleicht passt das doch besser. Also vor allem, wenn ich halt die Sache auch, ich mache gerne ein bisschen Witze, ne? Ich kompensiere meine
Probleme mit Humor.
Humor,
ja.
Genau. Und das kommt halt, es merkt man, dass es auch häufig bei Männern eben sehr funktioniert, so ein bisschen böserer Humor, den ich eben habe. Das ist jetzt alles sehr Klischee und sehr typisch Mann, typisch Frau, in Anführungszeichen. Aber
in sich gehen und auf sich hören, was man denn lieber haben möchte.
Genau. Und das ist super wichtig, weil genau das ist das Wichtige, was ihr wissen müsst. Ihr müsst euch wohlfühlen.
Ja.
Ihr müsst euch wohlfühlen. Eine Therapie kann nämlich nicht nur Gutes tun, die kann auch schaden. Wenn ihr euch mit der Person nicht wohlfühlt, und das Beispiel hatte die Frau Kraft gemacht, dass sie jemanden hatte und der Therapeut hat, glaube ich, gelispelt. Und das fand sie furchtbar. Fand sie richtig schlimm. Aber sie konnte nicht Nein sagen. Sie konnte nicht sagen, ich möchte gehen. Sie konnte nicht sagen, weil sie sich nicht getraut hat.
Ja.
Aber dadurch hat sie jahrelang in Anführungszeichen verschwendet, weil sie wirklich sich mit dem Therapeuten überhaupt nicht wohlgefühlt hat und gelispelt hat. Und es war für sie der Albtraum. Und deswegen bei den kleinsten Dingen könnt ihr schon sagen, ihr wollt da nicht hin. Die Frau Kraft hat auch gesagt, wenn du reingehst und dir gefällt die Lampe nicht, dann ist es Grund genug.
Das ist,
du musst dich wohlfühlen. Es muss jedes kleine Ding. Wenn du nämlich dann da sitzt und du siehst so ein Nasenhaar von deinem Therapeuten, das dich total stört und du siehst das jedes Mal und es geht nicht weg, das stört dich.
Das ist so gut dargestellt in der Serie Atypical, eine Empfehlung an alle, die die Serie noch nicht gesehen haben. Sie ist einfach großartig. Da hat der Protagonist, ist Autist und auch er hat zu Beginn eine Therapeutin, mit der er sich super wohlfühlt.
Mhm.
Aus Gründen, die ich jetzt nicht sagen kann, weil das würde spoilern, muss er aber den Therapeuten wechseln. Und dann hat seine Mutter eben für ihn so mehrere Termine ausgemacht mit verschiedenen. Und dann wird es so aneinander gecuttet, wie er bei denen sitzt. Und den einen stellt er sich halt irgendwie so als ein Tier vor, weil er irgendwie so entweder hervorstehende Zähne oder irgendwas hat. Oder dann eben auch mit den Nasenhaaren ist da auch was. Und dann quietscht mal der, oder er sitzt auf so einem Ledersessel, der immer so quietscht, wenn er sich bewegt. Und das also ist halt gerade für Autisten ja auch sehr schlimm, weil die halt geräuschempfindlich sind. Und bei ihm eben besonders. Und ich fand diese Szene so gut dargestellt, weil ich kann das so gut nachvollziehen. Das ist bei mir, ich meine, wenn ich bei fremden Menschen schlafen soll, ist es auch so, ich darf eigentlich nichts hören. Es darf nirgendwo ein Licht leuchten. Wenn irgendwo so ein rotes Licht vom Fernseher ist, muss es überdeckt werden. In jedem Hotelzimmer, in dem ich bin, hänge ich eine Hose über den Fernseher, damit dieser rote Punkt
nicht in
meinem Gesicht leuchtet.
Du könntest bei mir nicht schlafen, ey. Mein ganzes Zimmer leuchtet.
Ja, und Char macht sich auch immer darüber lustig. Aber deswegen verstehe ich das. Also wirklich, guck darauf, dass man sich wohlfühlt. Und ich meine, darf man denn Sachen mitbringen? Also jetzt vielleicht so ein Kissen oder
natürlich.
Irgendwie was?
Also wenn du sagst, hier, damit fühle ich mich wohl oder das gibt mir Comfort, dann ist es ein sehr schlechter Therapeut, wenn er sagt, nö, raus damit, ich akzeptiere keine fremden Kissen in meiner Praxis. Also die Frau Utterkraft hat so viel krasse Tipps gegeben, das ist die beste Frau einfach. Nein, aber sie hat halt wirklich mir vorher, weil ich hatte noch nie Therapie, es war auch mein erstes Mal, hört sich falsch an, aber ich hatte da noch nie irgendwie Erfahrungen mit und gerade deswegen brauchte ich eben die Infos, die sie mir gegeben hat. Und die Infos, die sie mir gegeben hat, war, wie gesagt, du kannst immer einfach auch während einer Session rauslaufen. Wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du sagen, sorry, das ist nichts für mich, ich gehe. Das kannst du machen, das ist okay. Und weil nämlich am Anfang, bevor du deinen Therapeuten wirklich safe hast, hast du quasi so Gespräche, die so ein bisschen vordiagnostisch sind und die jeder Therapeut dir geben muss. Ich glaube, es sind 3 bis 4 Gespräche, die du safe hast. Ob der Platz hat, ob der einen Platz auf der Warteliste hat, scheißegal. Er muss dir diese 3 Termine geben. Dazu ist er verpflichtet. Was halt super geil ist. Das heißt, du kannst nämlich auch mehrere ausprobieren und in der Zeit kriegst du schon Therapie. Wenn du welche ausprobierst, klar, es ist super furchtbar, wenn du dann jemanden ausprobiert hast, der ist total toll.
Und dann kriegst du den nicht.
Ja. Und dann die Motivation, wieder anzufangen, wieder neu zu suchen, ist halt furchtbar. Absolut, absolut. Aber man muss sich dann sagen, ich war einmal dabei, ich habe das schon mal geschafft, ich schaffe das wieder. Und vor allem, was ich mir dann auch gesagt habe, war auch, ich meine, ich habe ihn tatsächlich sofort bekommen. Ich hatte Glück, also nicht sofort.
Also
du bist
dann zu dem mit dem Ausrufezeichen gegangen.
Genau. Und sofort war er mir sympathisch, sieht aus wie ich, nur in männlich. Also weißt du, dunkle Haare, eine Nerdbrille und ich weiß nicht, vielleicht, aber dunkle Haare, Nerdbrille, nicht so riesengroß, einfach halt sehr entspannt, weil wir hatten uns auch geeinigt, zu alt ist für mich nicht gut, mehr so 30er oder sowas passt eher zu mir. Ja, und dann haben wir uns da hingesetzt und ich hatte grundsätzlich, ist mir nichts Negatives erstmal irgendwie aufgefallen, das ist schon mal gut. War natürlich super intimidated und sowas, aber er war halt super nett und lustig und man konnte normal mit ihm reden. Ich konnte normal anfangen, mit ihm zu reden. Und nach der ersten Stunde haben wir beide schon gesagt, es passt.
Mhm.
Er hat aber gesagt, er hat keinen Platz.
Wow.
Das heißt, ich müsste auf die Warteliste. So. Und dann hat er halt gefragt, weil wir haben ja diese 3 Termine safe. Die haben wir ja auf jeden Fall, diese 3 Testtermine. ob ich jetzt mich schon auf die Warteliste schreiben lassen möchte oder erst nach den 3 Testterminen. Das heißt, du kannst dich eigentlich immer schon auf eine Warteliste schreiben lassen, wenn der Therapeut damit einverstanden ist. Der Therapeut kann nämlich auch sagen, nein.
Das passt nicht. Ja, das
weil
ja
auch der Therapeut kann sagen, hier, ich kann mit der Person nichts mehr. Was mir Frau Kraft auch gesagt hat, versuche nicht zu verzweifelt zu wirken, in Anführungszeichen, wie so ein hoffnungsloser Fall, in Anführungszeichen. Weil das Ding ist, wenn du schon gleich kommst und Problem, 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 Problem sagst, aber nicht sagst, wo du hin willst. Wenn du nicht hinkommst und sagst, ich möchte an einen Ort, wo ich sage, wo ich zufrieden bin, ich möchte dahin. Wenn du so gar nicht zukunftsorientiert guckst, in keiner Situation, so gar nicht, ist es für viele Therapeuten so, hoffnungsloser Fall.
Aber was ist, wenn genau das mein Problem ist, dass ich eben keine Ahnung habe, wo ich hin will?
Denk dir was. Also, es ist wirklich die, es okay. sind die wichtigsten Sachen, dass du dann einfach nur sagst, was ist mein Ziel?
Ich will einfach, dass es besser wird als jetzt.
Genau, das, das ist ja das Ziel.
Okay, gut.
Wenn du das sagen kannst, wenn du sagen kannst, mein Ziel ist, ich möchte, dass es besser wird, dann fragen die vielleicht, was soll besser werden? Aber dann sagst du zum Beispiel, meine Sicht auf mich selbst, meine Sicht aufs Leben, meine Sicht auf die Existenz, meine Sicht auf bla bla bla.
Ja.
Kannst du ja sagen, was irgendwie besser werden sollte. Und das, dem solltest du dir schon bewusst sein, weil auch das hilft dir, weil du ein Ziel hast. Das hilft dir einfach, in die Therapie reinzugehen, weil du ein Ziel hast, weil du sagst, ey, okay, dahin arbeite ich. Ich möchte, dass X besser wird. Und das hilft dir schon, Hoffnung zu schöpfen, weil du weißt, okay, jetzt habe ich ja einen Feind, den ich besiegen kann. Und das war für mich, als ich die Diagnose hatte, war ich so, hey, Bitch, ich habe meinen Feind. Ich habe das, was mich jahrelang kaputt gemacht hat und ich weiß, was ich hier jetzt bekämpfen muss. Und ich wurde auf die Warteliste geschrieben. Ich hatte die 3 Termine mit ihm, 4, 3, ich weiß es nicht mehr, die Probetermine. Alles war gut und dann hat er gesagt, so, jetzt bist du halt auf der Warteliste, jetzt müssen wir gucken. Er kann es nicht einschätzen, aber da ich zu der Zeit unheimlich flexibel war zeitlich, also ich wirklich immer hätte kommen können, hatte er Hoffnung, dass es schneller gehen kann als bei Leuten, die halt immer arbeiten und nur um 18 Uhr quasi dienstags können. Sondern ich konnte halt immer. Und tatsächlich, nach 1, 2 Wochen bekam ich einen Anruf und er hat gesagt, er hat einen Slot frei. Dadurch, dass ich so zeitlich flexibel war, war es so, okay, jemand ist gegangen, ich konnte sofort den Platz kriegen. Und ich war vielleicht weiter hinten auf der Warteliste als andere, aber da ich so zeitlich flexibel bin, konnte ich den Termin kriegen.
Okay, ja, das ist natürlich für alle schlecht, die quasi so eine 40-Stunden-Woche haben, ja. Dann, ja, oder auch noch Kinder. Und
genau, das ist halt einfach, je zeitlich flexibler natürlich, desto besser. Deswegen, gerade wenn du auch noch in der Schule bist, ist es halt gut, da bist du verhältnismäßig zeitlich flexibel.
Ja.
Weil du halt einfach einen gesicherten Arbeitsablauf, Schulablauf hast und eben vielleicht auch Tage hast, wo du, weiß ich nicht, um 1 schon aus hast. Und dann kannst du danach zur Therapie. Das ist meistens ganz gut. Deswegen Tipp, wenn ihr irgendwie zeitlich flexibel seid, now is your time to shine.
Aber jetzt hat dir doch auch, die Nachricht passt, glaube ich, jetzt ganz gut. Es hat uns eine Person geschrieben, dass es in jeder Stadt diese Anlaufstellen gibt.
Genau, genau.
Wenn man eben das Problem hat, dass man nicht direkt einen Platz findet. Oder
ja, ich guck mir mal kurz die Nachricht. Ja. War, dass es in vielen Städten psychiatrische Anlaufstellen gibt, die übergangsweise Therapeuten zur Verfügung stellen, mit denen man zur Überbrückung bis zum Therapieplatz sogenannte supportive Gespräche führen kann, um nicht komplett zu entgleisen. Oft sind die an große Krankenhäuser angebunden, aber das ist überall unterschiedlich. In Lübeck nennt sich das beispielsweise psychiatrische Institutsambulanz. Und das ist super interessant, das wusste ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Dass du halt einfach wirklich die Möglichkeit hast. Ich weiß nicht, ob das wirklich an die Schwere des Falles gebunden ist. Weißt du, wenn man jetzt sagt, okay, der ist wirklich akut selbstmordgefährdet, dann kriegst du immer was.
Ja.
Das ist die Sache, wenn du akut selbstmordgefährdet bist, kriegst du immer was. Wir wollen aber eigentlich nicht, dass es erst so weit kommt. Deswegen wäre es schon schön, wenn man da präventiv was machen kann. Aber gerade dann hast du ja auch theoretisch mehr Zeit. Ich glaube, wirklich ein wichtiges Keyword ist Geduld. Und ist auch, sich nicht unterkriegen zu lassen und weiter auszuprobieren. Ich weiß nämlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte mein Therapeut gesagt, hier, du kriegst keinen Termin. Also, oder in 3 Monaten erst. Nein, 3 Monaten, 3 Jahren erst. So, weißt du, erst dann habe ich frei. Ich hätte mich so neu motivieren müssen, wieder nach Therapeuten zu suchen, andere anzuschreiben, andere anzurufen. Das wäre ein Riesending gewesen. Aber ich hatte halt Unterstützung. Ich weiß, dass meine beste Freundin gesagt hätte, machen wir weiter. Wir setzen uns gemeinsam hin, wir schreiben jetzt alle an, wir machen das. Und das ist halt super wichtig. Wenn ihr Unterstützung habt, dann nutzt sie. Redet mit Menschen und seid offen darüber, wenn ihr jemandem vertraut. Klar, es gibt auch Menschen, denen vertraut ihr nicht. Und den möchtet ihr auch vielleicht auch euren Eltern sogar, traurigerweise. Und den möchtet euch euren Eltern nicht anvertrauen und denen nicht sagen, dass ihr euch Therapie suchen möchtet. Dann versucht es eben durch Freunde, durch irgendjemanden, der euch einfach hilft. Und übrigens, weil das habe ich schon mal von jemandem gehört, sie hat gesagt, sie hatte Angst, in Therapie zu gehen, weil sie Angst hatte, dass ihre Eltern erfahren, wie es ihr geht. Ein Therapeut darf den Eltern nicht sagen, was ihr habt. Ihr könnt euren Eltern sagen, mir geht's einfach ein bisschen nicht so gut, ich habe so ein bisschen whatever, kleine Struggles, auch wenn ihr eine super schwere Depression habt. Sagt euren Eltern irgendwas, was sie keine Sorgen schöpfen lässt oder sowas. Euer Therapeut darf euren Eltern nicht sagen, was ihr habt.
Aber kriegen die Eltern mit, dass man in Therapie ist? Also ja, wenn man halt unter 18 ist, dann auf jeden Fall.
Natürlich,
ne?
Also erstens durch Versicherungs-Issues halt auch. Und ich glaube, die Eltern müssen auch unterschreiben, weil du darfst nicht unbedingt das abschließen alleine. Also, aber trotz allem, eine Diagnose werden deine Eltern nicht erfahren, wenn du es nicht möchtest. Wenn du nicht möchtest, dass deine Eltern je erfahren, was für eine Diagnose du bekommen hast, dann ist das deine Sache. Und dann werden die das nicht erfahren. Das ist immer noch Schweigepflicht, die ein Therapeut hat. Und was man aber eben auch machen kann, man kann die Eltern auch in die Therapie mit einbinden, wenn man das möchte. Also, dass der Therapeut mit den Eltern auch mal redet und den Sachen erzählt, die ihr ihnen vielleicht nicht erzählen könnt. Und das kann auch sehr helfen. Du guckst gerade, als hättest du was Fragiges.
Ich habe gerade nur, ich will dich nicht unterbrechen, weil du redest da so gut drüber. Ich war nur jetzt wieder bei unserer Liste, was wir aufgeschrieben hatten. Aber wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, weil uns hatte auch eine Person gefragt, oder sie hat uns erzählt, dass sie eben bei einem Therapeuten ist, mit dem sie sehr unglücklich ist. Und sie traut sich aber nicht, ihm zu sagen, dass er sie quasi nicht weiterbringt. Und das hatten wir aber schon gesagt, also das muss man wirklich ansprechen, weil es hilft nichts, wenn man, wie war deine Metapher vorhin,
wenn man jemanden hat, der seine Möbel kaputt macht oder sonst wohin stellt, wo sie nicht hingehören.
Genau, wenn er quasi dein ganzes Haus durcheinander bringt nach dem Umzug, das bringt dir nichts. Und ihn, also er wird dir nicht böse sein. Nee. Es ist ja eher gut, wenn du ehrlich zu ihm bist. Also
vor allem, was mein Therapeut auch gesagt, jedes Mal am Ende der Stunde fragt er, ob es Positives, Kontraproduktives gab. Er fragt immer, ob es Dinge gab, die mich gestört haben oder Dinge, die kontraproduktiv waren.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel, du warst ja, glaube ich, nicht so hundertprozentig sicher, ob der Therapeut passt oder nicht, weil du gesagt hast, es geht einfach nicht weiter, also es führt nicht weiter. Das ist ein großes Zeichen, dass er nicht passt. Aber vielleicht kann man auch versuchen, das mit einzubinden, zu sagen, hey, können wir immer ein kleines Fazit am Ende der Stunde machen und sagen, was war positiv, was war kontraproduktiv? Und dann kannst du die Sachen äußern, dann hast du die Möglichkeit, ohne Druck die Sachen zu äußern, die kontraproduktiv waren, die dir nicht geholfen haben. Und dann kann der Therapeut sich auch ändern und das anpassen auf dich. Das Wichtige ist, sobald man redet, kann man halt erst was ändern. Sobald auch der Therapeut weiß, was dir hilft und was nicht, kann sich nur was ändern. Wenn der Therapeut sagt, nö, kein Bock, das ist meine Masche, ich mach das immer so, so funktioniert es, dann ist es ein schlechter Therapeut und dann Tür raus.
Das ist ja halt das Problem für Menschen, die einfach ungern mit fremden Menschen sprechen. Also das wäre jetzt so mein Ding, weil das hatten wir ja bei der Folge Introvertiert versus Extrovertiert, du hast kein Problem damit, mit Menschen zu sprechen. Ich wüsste nicht, wie ich mich jemandem öffne, den ich gerade kennengelernt habe. Weil ich erzähle ja nicht mal Freunden so, was ich für Probleme habe, weißt du? Das ist, glaube ich, das Problem, was viele haben. Dann sollen sie auf einmal jemandem das sagen.
Weißt du, was der große Punkt ist?
Was?
Therapeuten sind dafür ausgebildet.
Ich weiß.
Und das ist eben die Sache, die man sich immer mal wieder denken muss. Die wenigsten Leute sind so wie ich und setzen sich hin und erzählen einfach alle ihre Probleme und sind so, okay, I don't care. Die Therapeuten wissen, wie sie Sachen aus dir rausholen. Und wenn du ehrlich bist und sagst, du hast Probleme damit, es ist so wichtig, ehrlich zu sein, Leute, seid einfach ehrlich. Und wenn ihr sagt, hey, ihr habt Probleme, mit Leuten zu reden, ihr habt Probleme, euch zu öffnen, ihr habt Probleme, irgendwie über persönliche Dinge zu reden, dann weiß der Therapeut das. Dann ist es schon mal gut. Er erwartet dann nicht von euch, dass ihr anfangt, gleich loszureden und zu sagen, hier, ich habe Problem XY. Und solange diese Erwartungshaltung weg ist, kann der Therapeut auch ganz anders ansetzen und irgendwie mit dir erstmal über Gott und die Welt reden und über den Himmel und darüber, was du für einen Tag gestern hattest.
Ja.
Weil alleine das, wenn er euch fragt, was hattet ihr für einen Tag gestern? Und dann sagt ihr so, ja, ich war mit einer Freundin unterwegs. Dann fragt er, ja, wer ist es denn für eine Freundin? Wie ist sie so? Und auf einmal kommt der in eure Freundschaften rein und dann findet er das heraus. Und dann fragt er so, das ne?
Das ist ein super spannender Beruf.
Sehr leichter reinzukommen in euch, glaubt mir.
Was wir jetzt aufgeschrieben haben, wie ist dieser Therapieablauf überhaupt? Also du hast eben schon erzählt, am Ende gibt es bei dir quasi so eine Feedback-Runde. Mhm. Aber ich finde es immer super schön, wenn ich vorher weiß, was mich ungefähr erwartet.
Mhm.
Also natürlich gibt es nicht bei der Therapie, es gibt nicht den Ablauf, es wird nicht immer so ablaufen.
Nee,
aber so, du hast jetzt gesagt, ihr hattet drei Termine, also 3 Probetermine und dann warst du, als du dann fest bei ihm warst, wie habt ihr da angefangen? Also begrüßt ihr euch dann morgens? Oder ja, morgens? Ja,
ich komme schon rein und sage so, ich ignoriere dich.
Also wie geht das dann los? Geht das eine Stunde? Du weißt, ich will gerade so irgendwie so alles
also wissen. Das ist nochmal, um es zu sagen, es ist Verhaltenstherapie. Es gibt mehrere verschiedene Therapiearten. Es gibt auch Tiefentherapie und sowas. Es gibt auch
Tiertherapie.
Das gibt's auch. Ja. Und es gibt halt einfach so Therapie, die sehr, sehr tief in deine Psyche reingeht. Es gibt auch Therapie, die sehr viel in die Vergangenheit geht und versucht, da alles erstmal aufzuarbeiten, um da hinzukommen.
Das ist, glaube ich, eine der Therapien, wo man dann am meisten weint, oder?
Wahrscheinlich.
Oh Gott.
Mein Kater kommt da gerade aus der Decke raus.
Willst du kuscheln?
Ich glaube, er will erstmal sich abkühlen, weil er die ganze Zeit unter der Decke war und es war so heiß.
Ich frage mich, wie er da geatmet hat.
Ja, das frage ich mich auch immer. Auf jeden Fall, genau, gibt es da halt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Und Verhaltenstherapie ist eben, man guckt sich deine normalen Verhaltensweisen, deine jetzigen Verhaltensweisen an und guckt, was man daran verbessern kann, ändern kann, wie man sie adaptieren kann, dass es besser wird. Weil das Ding ist, das größte Problem, was viele Leute haben, sind Verhaltensweisen, die sich so eingebrannt haben. Verhaltensweisen, die man entwickelt hat in Situationen, wo man keinen anderen Ausweg wusste und wo die Verhaltensweisen in der Situation gut waren und wichtig waren und dir geholfen haben. Aber jetzt sind sie halt nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Und das ist quasi Verhaltenstherapie. Also ich gehe hin und sage hallo. Und er sagt hallo. Wir sagen uns hallo.
Yay.
Meistens guten Morgen. Whatever. Dann setze ich mich hin. Er fragt immer, ob ich Tee oder Wasser haben will. Da habe ich dann tatsächlich immer wieder Kräutertee getrunken. Weil ich eigentlich das erste Mal, ich hasse Tee, an alle, die es nicht wissen. Da merkt man meine doch so ein bisschen Social Anxiety Situation, wo ich so war, ich hasse Wasser ohne Sprudel eigentlich und ich hasse Tee.
Aber du entscheidest dich trotzdem für eins von beiden.
Es gab nur Wasser ohne Sprudel und Tee. Und ich war so, fuck my life, was tue ich jetzt? Wäre ich ehrlich gewesen, hätte gesagt, hey, ich mag das beides nicht oder so. Oder ich nehme mir selbst Wasser mit. Das wäre gar kein Problem gewesen, aber ich war halt so awkward. Und dann habe ich diesen ekelhaften Kräutertee getrunken, an den ich mich irgendwie gewöhnt habe. Und irgendwie wurde es dann Ritual. Also, Kräutertee. Und dann gibt er mir was zu trinken, wenn ich was möchte, wenn ich dann nicht. Und dann sitzen wir und dann sagt er erstmal so, ne? Rekapitulieren wir doch mal letztes Mal. Das heißt, wir gucken, was waren die Auswirkungen vom letzten Mal auf mein Leben? Gab es Auswirkungen? Hat letztes Mal irgendwas geändert? Ich musste aufstoßen. Hat letztes Mal irgendwas geändert? Hat sich da was gebessert? Hat sich was verschlechtert? Habe ich die Sicht auf andere Dinge anders gehabt? Was wir auch häufig gemacht haben, wir haben Experimente gestartet mit meinem Kopf quasi. Ich habe Teile in meinem Kopf quasi Menschen zugeordnet oder Wesen zugeordnet.
Okay.
Und damit konnte ich denen eine Aufgabe stellen. Das ist dann nämlich nicht ich. Ich mache ja nichts. Sondern da, der Kritiker, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als mir ins Gesicht zu schreien, was alles scheiße an mir ist, der macht die Aufgabe. Und da ist dann eben so, dass er mir eben teilweise so Challenges gestellt hat für die einzelnen Parts, wo man so gesagt hat, ja, Kritiker versucht jetzt mal ein bisschen mehr das Maul zu halten. Und dann guckt er eben, okay, hat das was gebracht? Also wie läuft dieses Experiment? Wie läuft das? Was ist damit? Also immer gucken, wie war letzte Stunde? Dann reden wir darüber, worüber ich reden möchte. Also entweder haben wir ein ongoing Thema, das wir schon länger hatten, oder jetzt im Moment ist es eigentlich so, wir gucken mehr so, was hilft mir jetzt gerade, weil es mir jetzt wesentlich besser geht. Ich habe nicht mehr so diese großen Themen. Und deswegen gucken wir, okay, was ist jetzt gerade, war jetzt was aktuell? Und das ist auch immer wichtig. Es gibt zwar diese ongoing Themen, die man immer hat, aber wenn was Aktuelles dazwischen kommt, wo man sagt, das hat jetzt gerade viel größere Relevanz, dann ist das immer wichtiger. Und du kannst immer eigentlich sagen, worüber du sprechen möchtest, was deine Themen sind. Und einmal war es zum Beispiel so, dass ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, jetzt über deepen Shit zu reden. Ich will nicht. Können wir einfach, genau, weil irgendwie alles negativ war, überall, die ganzen Medien, alles war negativ. Ich so, können wir einfach über positive Dinge reden? Und dann war er so, okay. Und dann haben wir halt einfach angefangen zu reden. Und irgendwann kam dann wieder irgendwas, was ein bisschen deeper war und so. Aber das hat sich halt leicht in einer entspannten Atmosphäre quasi ergeben. Und ja, und dann reden wir halt 50 Minuten und am Ende sagen wir so, ja, wie war's? Gut, nicht so gut.
Ja, dann die Feedback-Runde.
Und dann war's das auch schon. Also es ist eigentlich, was das Wichtigste ist, Therapie ist sehr selbstbestimmt. Und das ist das, was ihr euch sagen müsst. Ihr dürft selbst entscheiden, worüber geredet wird, was eure Themen sind, die wichtig sind. Das ist eure Sache. Der Therapeut geht darauf ein, was ihr wollt. was mir auch Frau Kraft gesagt hat, sobald der Therapeut anfängt, sehr viel über sich selbst zu reden, ist er ein schlechter Therapeut und du gehst. Ja. Weil er darf nicht über sich selbst reden eigentlich. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich meinen Therapeut nur so einen Hauch über ihn ausgefragt habe, so einen Hauch irgendwie versucht habe, mit ihm über ihn zu reden, hat er nett geantwortet, weil er ist ja kein Arschloch, aber sehr schnell wieder zurückgerudert auf mich. So ganz schnell wieder, es geht nicht um mich. So, und das ist halt auch wichtig, wenn ein Therapeut anfängt, nur über sich zu reden, Leute, dann.
Ich wollte gerade sagen, man hat ja nur diese eine Stunde, also ja. Ist das ja jetzt nicht so. Ja. Aber, nee, ich finde es sehr interessant zu wissen. Also, du hast doch auch einmal erzählt, du wurdest hypnotisiert, war das das?
Ja.
Weil, es gibt ja halt so viele verschiedene Formen von Therapie, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, was ist alles, also, es ändert sich auch mit der Zeit, es werden immer neue Methoden wahrscheinlich rausgefunden, ja. Aber wie ist das mit der Hypnose? Hilft das tatsächlich was oder ist es so ein Hokuspokus?
Also es war halt, mein Therapeut ist halt auch ausgebildet für progressive Relaxation und autogenes Training und all das. Und er kann halt auch Hypnose, er kann das alles. Aber das gehört eigentlich nicht in die Verhaltenstherapie mit rein, offiziell. Aber er hat halt überlegt, ob es mir helfen könnte und hat gesagt, ja, dann müsste ich ja nochmal extra Stunden dafür nehmen. Aber wir können ja einfach in der Zeit, die wir sowieso haben, progressive Relaxation machen, auch wenn es nicht offiziell erlaubt ist, weil eigentlich sind es unterschiedliche Dinge, aber pst.
Weiß niemand.
Da lag es nämlich daran, weil ich ja ein Schmerzpatient bin, quasi halt viel Schmerzen habe, viel angespannte Sachen, Migräne. Migräne, da darfst du nicht sehr viel Relaxation machen, solltest du nicht, das wird dann nur schlimmer.
Echt?
Ja, nicht stark Entspannungsübungen machen, wenn du Migräne hast, sonst hast du Migräne 2 Wochen lang. Weil quasi Migräne ist, die Arterien quasi im Gehirn sind zu stark geweitet, das heißt, zu viel Blut fließt zu schnell. Ja. Je mehr du dich entspannst, desto mehr weiten sie sich.
Ach, oh.
Das heißt, es wird nur schlimmer. Und das ist halt.
Das heißt, man sollte sich anspannen, wenn man Migräne hat.
Ja, eigentlich ist Migräne basically zu starke Entspannung.
Okay.
Ich glaube, so funktioniert das nicht ganz, aber so ungefähr. Aber wenn ich halt Spannungskopfschmerzen hatte oder ich hatte krasse entzündete Ohren und Probleme mit dem, dass wir da eben mich entspannt kriegen. Und Hypnose war so. Jesus. Also ich bin da halt ein Mensch, ich reagiere da sehr stark drauf, ne? Also bei mir funktioniert das sehr gut. Ich komme da sehr schnell rein, ich mache da ganz gut mit.
Wieso wusste ich das nur? Bei mir wäre es wahrscheinlich genau andersrum. Ich würde mich dagegen wehren.
Ich bin einfach nur so, yo, let's do it, bitches. Also für mich voll kein Problem. Für mich sind auch diese ganzen Gedankenspiele, die er häufig macht, auch kein Problem. Also jetzt auch das, dass ich irgendwie Teile meines Gehirns irgendwie Menschenwesen zuordne, das macht nicht jeder. Das, wenn es für euch nichts ist, wenn ihr euch denkt, boah, ich habe voll keinen Bock auf so einen kindischen Kram, dann ist das auch, mit mir geht das halt. Ich mach das halt. Ja. Ich setze auch meine Angst auf den Stuhl gegenüber von mir und rede dann mit ihr und bin so, hallo Angst, du bist jetzt nicht mehr bei mir. Du bist auf dem Stuhl da drüben, du hast nichts mehr mit mir zu tun. Und in der Hypnose hat er mich quasi eine Treppe runtergehen lassen. Und wir haben vorher schon, das war nämlich, weil jemand gefragt hat, ob er mir Tipps gegeben hat gegen Stress, einmal progressive Relaxation und die Hypnose, die ich mit mir selbst machen kann. Sprich, das hat er mir beigebracht gegen so krasse Stressphasen. Und da ist nämlich das Ding, wir haben quasi in meinem Kopf einen Safe Space mir geschaffen, den ich mir so schön gemacht habe, wie ich ihn wollte. Das heißt, ich habe beschrieben, wie er aussieht. Für mich war es irgendwie so eine Kuppel und in dieser Kuppel ist so, alle Türen und alle Wände sind so absolut soundproof, man hört nichts.
Oh ja, oh,
weil ich bin einfach nur, ich will, weil der Gedanke war für mich, diese riesige, schwere Tür zuzumachen. Und es ist
man ist alleine und
Stille. Und es ist so ein bisschen lila, bärentönig, überall sind Kissen, alles ist flauschig, ein Fernseher. Und so einfach sehr entspannt und kuschelig und flauschig. So, das ist mein
Safe Space. Bei mir wäre jetzt auch so eine Kuppel, aber mit ganz vielen Fenstern. Man sieht draußen das Meer und hört nur das Meer raus.
Tatsächlich bin ich auch irgendwie in so einer Meeresgegend, aber ich habe keine Fenster. Was ich weird finde, weil eigentlich liebe ich Fenster. Aber ich glaube, ich brauche diesen kompletten
Schutzbunker quasi.
So. Oder mehr so dieses komplette mich von aller Außenwelt abkapseln und sagen, ich möchte damit gerade nichts zu tun haben. Und deswegen will ich auch keine Fenster haben, weil ich will einfach for me in diesem kleinen Kokon sein, in dem ich niemand stören kann. Und kein Telefon ist damit drin, kein Handy.
Oh ja, kein Handy.
Also nur ein Handy, mit dem ich Videospiele spielen kann. Aber mehr
ich glaube, bei mir wären wirklich nur so Stapel an Büchern an diesen Wänden hochgereiht und Also, ich habe kein Problem mit Fenstern, aber wenn da draußen Menschen wären, dann hätte ich auch keine Fenster. Also, es muss wirklich so eine einsame Insel sein oder so, wirklich ganz weit weg. Ich weiß aber, wenn ich die Tür wieder aufmache, sind da Menschen. Also nicht, dass man jetzt gestrandet ist, sondern man kann jederzeit selbst entscheiden, wann geht man quasi wieder raus.
Und das ist was jeder für sich machen kann. Das könnt ihr gerne mal machen, Experiment für euch.
Ja.
Bastelt euch euren eigenen Safe Space. Und was ich nämlich gemerkt habe, wenn ich den teilweise benutzt habe. Ich hatte einmal eine Situation, da war ich wirklich am Eskalieren, also war total hyperventilieren und habe einfach ganz plötzlich eine riesige Panikattacke bekommen aus dem Nichts. Und das habe ich auf Twitter auch so ein bisschen, lasse ich gerne meine Emotionen raus, und da war ich halt in so einer Situation, wo eine Freundin von mir gemerkt hat, das ist anders als sonst. Das ist anders als sonst. Ich muss sie anschreiben. Ich muss fragen, ob alles okay ist. Und da hat sie mir gesagt, ich soll in diesen Raum gehen. Und ich war so, okay, I'm going to do this. Und einfach dieses, was ich mir immer dieses vorstelle, diese Tür, die zufällt, diese riesig schwere Tür, die zufällt, und auf einmal ist man entspannt. Auf einmal fällt alles ab, weil du bist so, diese Tür fällt zu. Brumm. Ruhe, alles ist weg. Und das hat er eben in die Hypnose mit eingebaut, dass wir eine Treppe haben, die ich runtergehe, Schritt für Schritt. Und mit jeder Stufe wurde ich entspannter, mit jeder Stufe kam ich mehr da rein. Und das ist immer so lustig, weil mein Therapeut denkt sich wahrscheinlich auch immer, Bitch, die funktioniert so gut, weil wirklich...
Ab Stufe 3 bist du weg.
Nee, aber mit jeder Stufe merke ich immer, ich merke das so, ich bin ja da, ne? Ich bin ja nicht, er hypnotisiert mich nicht und ich weiß nicht mehr, wer ich bin, so, ich kriege das ja alles mit. Aber ich merke, wie mein Körper mit jeder Stufe wirklich immer mehr in sich zusammensackt. Ich verliere immer mehr zum Beispiel die Kontrolle über meinen Kopf, also mein Kopf sackt immer mehr so nach unten, weil ich ihn nicht mehr halte. Und alles sackt immer mehr in sich zusammen, mit jeder Stufe. Und es ist wirklich so, er sagt jetzt, so, und jetzt die vierte Stufe, und ich mache so, wumm, und fall wirklich immer mehr in mich zusammen. Und wenn ich dann bei der letzten Stufe bin, Stufe 10, dann kann ich in meinen Safe Space gehen, weil der ist dann da unten, das hat sich gereimt. Der ist dann unten am Ende der Treppe, da kann ich dann reingehen, da kann ich mich ganz in Ruhe für mich verhalten und dann gehe ich wieder die Treppe hoch. Und immer, wenn er mich die Treppe hochgeschickt hat, ich wurde mit jeder Stufe, kam ich weiter hoch und mein Körper wurde irgendwie wacher und ich wurde lebendiger und ich wurde so okay und nice und shit.
Super krass.
Und häufig, was ich danach
erleben, irgendwie so hypnotisiert
häufig, werden. Was ich halt einfach danach erlebt habe, war, dass mein ganzer Arm taub war und alles.
Krass. Weil man dem Arm noch nicht so wirklich gesagt hat, du darfst jetzt wieder.
Ja, weil er halt, super entspannt war. Und ich habe halt auch so ein Ding, das habe ich früher mal gehabt, immer als Kind, als ich Fieber hatte. Und ich fand es voll gruselig. Und mein Therapeut so, oh, ist voll nice, ich liebe das Gefühl. Und ich war so, ich find's voll gruselig.
Ich auch.
Das ist dieses Gefühl, dass es aussieht, als wäre deine Hand größer, als sie wirklich ist. Das ist so ein, das hat auch einen Namen. Das ist so quasi so ein bisschen Körperdysmorphie, nur halt nicht in negativer Form, sondern so, dass du so entspannt bist, dass dein Körper andere Form annimmt, in Anführungszeichen. Sprich, meine Hand fühlt sich viel größer an, als sie wirklich ist. Das heißt, es fühlt sich an, als wäre die so eine Hand, weißt du, so Riesenfinger, aber sie ist es nicht. Und das ist halt richtig weird und ich fand es immer voll gruselig. Mein Therapeut so, boah, bestes Gefühl, ey, I love it. Therapeut ist ein Riesenfan von, weil er halt weiß, was es bedeutet. Für mich war es früher als Kind super gruselig. Jetzt, wo ich weiß, was es bedeutet, ist immer noch gruselig, aber ich weiß zumindest, dass ich mir keine Sorgen machen muss und dass es ein gutes Gefühl ist generell.
Aber das mit dem Safe Space finde ich einen richtig guten Tipp. Also das kann ja wirklich jeder ausprobieren. Ups. Und ich glaube, ich teste das nächste Mal, wenn ich in so einer stressigen Situation bin, weil ich steigere mich.
Katze wäre fast auf die Tastatur gelaufen. Willst du ihn
mal rauslassen? Er wollte eben schon raus.
Kann ich machen. Ja. Aber jetzt will er eigentlich hier nur rumspielen und ein bisschen.
Wir lassen Klausch kurz raus.
Ja, du kannst ja einfach weiterreden.
Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen?
Space.
Genau, ich steigere mich immer sehr schnell in stressigen Situationen rein, sodass es halt noch schlimmer wird. Und sag halt, ja, ich muss einfach nur ein bisschen schneller machen, dann wird es besser. Aber das ist ja wie wenn du quasi auf einem Hamsterrad, wenn man schneller läuft, dann dreht sich das ja auch schneller und dann musst du immer schneller
raus. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Und irgendwann fliegst du halt
auf die Fresse.
Fliegst raus und kannst nicht mehr. Deswegen, vielleicht mache ich das nächstes Mal und denke mir, okay, die Welt geht nicht unter, wenn ich diese Aufgabe jetzt nicht in der vorgegebenen Zeit schaffe. Ich bin nicht
auf einem
Marathon
Fall.
Oder was auch immer. Sondern ich gehe jetzt kurz in meinen Raum am Meer.
Und das kann eine Minute sein. Mehr muss es nicht sein. Du musst da nicht 3 Stunden drin verbringen und anfangen super zu meditieren, bis du fliegst.
Aber vielleicht will ich das.
Aber vielleicht willst du das. Dann kannst du es natürlich. Nein, aber ich meine nur, das kann halt, wenn du wirklich in der Bahn sitzt und du weißt, du hast jetzt eine Situation, wo du nicht hin willst, weiß ich nicht. Du hast ein Bewerbungsgespräch und fährst hin und bist total am Paniken und bist so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es wird so furchtbar. Atmen. Atmen in diesen Raum Und einfach, während du fährst, bist du ja in einem Safe Space und bist voll entspannt. Dann kannst du dich auch in Ruhe in dem Safe Space sogar darauf vorbereiten.
Das hätte ich vielleicht der Person mal sagen sollen. Ich wurde in der Bahn angesprochen von einer, die meinte, ich habe gerade voll eine Panikattacke, kannst du mir helfen? Also sie kam eher zu mir, kennst du dich mit Panikattacken aus? Weil es war so, die Bahn hatte richtig krass Verspätung, eine S-Bahn. Und wir standen quasi so gefühlt 100 Meter vor dem Zielbahnhof, wo sie hin wollte, aber die Bahn fuhr halt einfach nicht weiter und dann lief sie da, ich habe sie schon vorher bemerkt, weil sie die ganze Zeit so unruhig rumlief und ich glaube, sie hat auch geweint und dann bist du ja erstmal so, okay, was ist das für eine weirde Person? Erstmal so auf Abstandshaltung, dann hat sie halt mich angesprochen von allen und ich habe doch in der anderen Folge noch zu dir gesagt, mich spricht niemand an. Das war einer dieser seltenen Momente, wo ich angesprochen wurde und wo sie dann meinte, kennst du dich eben mit Panikattacken aus? Und dann habe ich gemeint, ja. Ich war schon bei einer mit dabei und habe da versucht zu helfen, aber ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Dann habe ich erstmal gemeint, okay, atme, willst du etwas trinken?
Ja.
Und weil dann muss sie sich aufs Trinken konzentrieren. Habe ich ihr Wasser gegeben.
Das erstickt sie.
Und ich glaube, sie war vielleicht so 16 oder so. Sie meinte auch, sie ist eigentlich gerade in stationärer Behandlung, aber wollte ihren Freund besuchen und hat dann versucht, ihre Mutter anzurufen. Und ich so, ich glaube, deine Mutter macht dir gerade mehr Stress und du sie jetzt anrufst und du ihr das erzählst. Wir rufen jetzt einen Krankenwagen, weil sie meinte, ja, ich kann gerade gar nicht mehr. Sie hat sich dann auch auf den Boden gesetzt. Also ich habe gesagt, setz dich bitte auf den Boden, weil es glaube, also ich meine, klar, in der Bahn sind auch Sitzgelegenheiten, aber da waren irgendwie voll viele, also irgendwie ist niemand aufgestanden für sie, wo ich mir auch dachte, also viele standen da auch rum, haben sie angeglotzt und ich so, ja, hallo, keine Ahnung. Und dann saßen wir zusammen auf dem Boden, ich habe mit ihr geredet, ich habe ihr Wasser gegeben, wir haben den Krankenwagen gerufen, die meinten, ja, wir sind gleich da. Und dann ist die Bahn auch wieder weitergefahren. Dann sind wir ausgestiegen, haben uns auf eine Bank gesetzt und da gewartet. Und ich habe halt ganz ruhig mit ihr geredet und gefragt auch, nicht wie sie heißt oder so, sondern halt, wohin sie jetzt gefahren wäre mit dem Freund. Und einfach so, ich wollte
das Unverfängliches fragen. Genau, das Wichtige ist, wirklich mit Personen dann darüber zu reden, über Dinge, die nichts mit der Panikattacke gerade zu tun haben.
Ich glaube, wir haben dann sogar darüber geredet, wie das Wasser schmeckt oder
ja, aber das ist so egal, das ist banalen Shit. Ja,
und
banalen
dann kam halt der Krankenwagen und die haben sich halt bei mir bedankt, dass ich jetzt bei ihr geblieben bin. Ja. Und ich so, ja, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Und ich finde es halt krass, weil ich die Einzige war, die dann, weil alle nur dumm geglotzt haben.
Was man halt auch machen kann, ist wirklich, du kannst einfach anfangen, Geschichten zu erzählen.
Ja.
Weil das ist für die Leute dann einfach, dann konzentrieren sie sich da drauf.
Ja.
Es gibt so viele Sachen, die da helfen, Leuten Musik anzubieten. Wenn du weißt, die ist ein junger Mensch, die hören häufig Musik. Kannst du fragen, hast du Kopfhörer dabei? Wenn nicht, gibst du ihr deine Kopfhörer und sie kann ihre Lieblingsmusik, ganz entspannte Musik hören. Atmen. Leute, atmen ist so important, weil was ich schon mehrfach erlebt hatte, wenn ich hyperventiliert habe, haben meine Arme angefangen zu kribbeln und all das. Und es liegt daran, weil ich zu viel Luft im Blut habe.
Ah.
Das heißt, dann fing alles an zu kribbeln und alles so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da machst du dir nämlich dann noch mehr Panik. Und das hatte ich mal bei meinem Bruder, als er totale Gallenstein, also er hat Gallenstein und super Schmerzen und super krass Schmerzen und hat halt hyperventiliert, weil er sie wegatmen wollte. Aber dann haben seine Beine angefangen zu kribbeln und alles und er war panisch. Und ich so, es kommt vom Hyperventilieren. Und das ist so, was man halt auch sagen kann, wenn Leute anfangen, dann Panik zu kriegen, weil was kribbelt oder so. Das ist ganz normal, das kommt einfach nur vom Atmen. Wenn du ruhig atmest, geht es auch wieder weg. Und es ist einfach wichtig, da zu sein, glaube ich, und den Menschen das Gefühl zu geben, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, ist jemand da, der mir helfen kann und der sich die Mühe macht. Und ich finde es auch krass, dass du einen Krankenwagen gerufen hast, einfach gesagt hat, Bitch, das ist jetzt, du hast die Ernsthaftigkeit quasi realisiert, gerade weil sie stationär behandelt wird, wird auch niemand sagen, nein. Ja, da ist ja also schon das Zeichen.
Man hat ihr auch angesehen, dass sie wirklich, also dass es jetzt nicht so eine Person ist, die das irgendwie aus Spaß macht oder das, also weißt
oder
du.
Oder was so in ein paar Minuten wieder vorbei ist.
Nee, also es war schon wirklich schlimm und, also weil sie eben auch, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, sie hat Platzangst und in dieser Bahn bist du eingesperrt, du kommst nicht raus und dann fährt die nicht weiter. Es war auch, glaube ich, im September oder August, also es war sehr warm und.
Dann ist es einfach, da weiß man nicht, wohin mit sich und dann, ja, verstehe ich.
So, wir hatten noch aufgeschrieben generell die vielleicht so die Top 3 oder Top 5 Tipps, die dein Therapeut gegeben hat. Also klar, das ist jetzt super speziell und du kannst eher das auch ins Allgemeine umformulieren. Aber ich fand zum Beispiel jetzt eben das mit dem Safe Space schon super cool für mich und kann da sehr, sehr viel für mich rausziehen. Und vielleicht ist es bei anderen Dingen auch so, weil jetzt habe ich gegen das Mikrofon getreten. Ich hoffe, das hört man nicht. Bin nicht in Therapie und ich brauche es momentan auch nicht. Also ich sage das jetzt auch nicht, weil ich fühle mich einfach mit mir gerade wohl. So.
Ja, ist doch nice.
Aber es heißt ja nicht, dass ich trotzdem offen bin für Sachen, die es noch besser machen. So.
Ja, klar.
Deswegen.
Was hilft, was er eben auch so an mein schauspielerisches Gehen quasi so angelegt hat, ist zum Beispiel meine Situation, in der ich komplett, die ich komplett verfahren sehe und sowas, wie ein Theaterstück zu sehen. Und er geht da nämlich zukunftsmäßig und sagt so, du hast übrigens nichts damit zu tun. Das sagt er immer wieder so. Sie sitzen einfach nur weit weg und gucken zu quasi. Wie der Regisseur denn dazu kam, dass der Protagonist denn jetzt so entspannt und glücklich ist und alles gut ist. Das sind so Sachen, weil es ist wichtig, sich selbst rauszunehmen aus den Dingen. Weil du siehst bei dir selbst halt häufig einfach keinen weiteren Weg und du bist bei dir selbst komplett verfahren. Aber es ist so häufig so, wenn dir jemand eine Frage zu anderen Menschen stellt, kannst du perfekt antworten, aber du kannst es nicht auf dich selbst übertragen. Und da ist dann eben die Frage, okay, wir haben ein Theaterstück, die Person ist anfangs total, hat totale Probleme, alles ist schwierig, nichts fällt ihr leicht und am Ende des Stücks ist sie aber happy. Aber welche Schritte hat der Regisseur quasi gemacht, um dazu zu kommen, dass die Person happy ist? Und dann weißt du, was du brauchst, um happy zu werden oder um entspannt zu werden. Weil meine Antworten waren dann häufig so, ja, die Person geht alles ein bisschen langsamer an, stresst sich nicht so sehr, weißt du, so all das. Und dann kann man halt sehen, das ist what I need. This is what I want. Ruhe, Entspannung. Also bei mir ist immer das ganz große Ruhebedürfnis ein Riesenthema. Mhm. Dann, was wir dann eben auch nochmal mit mir spezifisch gemacht haben, weil er macht es ganz gerne mit dem sich rauszoomen aus einer Situation.
Und quasi oben drüber schweben und zuschauen. Genau,
von außen gucken. Und er hat halt immer gesagt, man kann auch so eine Bewegung etablieren mit sich, um sich daraus zu zoomen quasi. Dann hat er gefragt, was wäre meine Bewegung? Und ich so, ja, das Mausrad nach außen, nach rechts, nach hinten drehen. Das Mausrad nach hinten drehen, wie bei Sims, und raus zu zoomen. Und das heißt, wenn ich jetzt diese Bewegung mache, rauszoomen, jetzt gerade sehe ich uns in unserem, und ich sehe es halt auch immer in Sims Sicht, weil ich einfach Sims spiele, ich sehe auch immer diese Halbwände, weißt du, so die angeschrägten Wände und sehe das so von außen, wie als würde ich Sims angucken. Aber ich treffe ja auch für meine Sims viel bessere Entscheidungen als für mich selbst. Oder was heißt bessere Entscheidungen? Aber ich sehe meine Sims ja viel rationaler, als ich meine eigene Situation sehe. Und wenn man dieses Rauszoomen hat, habe ich einer Freundin auch erzählt und die war so, oh mein Gott, das ist voll nice. Dieses Rauszoomen hilft dir einfach, Situationen rationaler zu betrachten und dich von deinen eigenen Emotionen loszulösen. Und das ist besonders zum Beispiel auch, bei der Freundin war es so, in Situationen, wo sie in einem Streit ist, weil sie das Gefühl hat, immer in Streits oder in Situationen, die so ein bisschen hitzig sind, hat sie keine Kontrolle mehr über das, was sie sagt. Sie sagt Dinge, die sie bereut, sie sagt, sie kann nicht rational denken. Und wenn sie sich da dann eben rauszoomt, kann sie ja dann, wie in so einem Spiel, wie in Life is Strange, Entscheidungen treffen, was sie sagt.
Drücke an, A, B, C oder D.
Und man kann ja, man hat den Butterfly-Effekt, am Ende ändert sich irgendwas. Aber natürlich nimmt man lieber die Entscheidungen, die irgendwie rational und sinnvoll sind.
Natürlich, weil man will das Happy End.
Weil man will das Happy End.
Und das macht, ja, das ist echt gut.
Und das heißt, wenn man sich rauszoomt und dann hat man da, okay, ich bin gerade in einer hitzigen Situation. Ich könnte jetzt A, die Person schlagen, B, die Person beleidigen oder C, die ehrlich Situation hinterfragen und ehrlich sagen, was mein Problem ist, aber der Person keine Vorwürfe machen und die Person dabei nicht beleidigen oder schlagen. Was nehme ich? Natürlich das Schlagen, klar.
Ja, immer.
Aber das sind halt Sachen, die helfen wirklich dieses, es ist so wichtig, eine Distanz zu kriegen zum eigenen Sein und zu eigenen Emotionen. Weil das eben, wir sind nicht unsere Emotionen unbedingt. Wir sind nichts definiert uns. Und das ist so wichtig. Es gibt keine Sache, die uns faktisch definiert. Unsere Wut in der Situation definiert uns nicht. Unsere Freude in der Situation definiert uns auch nicht. Alles zusammen definiert uns. Aber nicht diese einzelne Sache, die man an sich hasst oder die man an sich nicht mag. Das ist nicht das, was er ausmacht. Das sind
doch auch die Entscheidungen, die wir treffen, oder? Ja. War das nicht auch so ein Zitat? Das, da werden wir wieder bei dem Spielding.
Genau.
Je nachdem, welche Entscheidung du halt triffst, ist dann in dem Moment, zeigt deinen Charakter so ein bisschen.
Ja. Und das sind halt einfach alles super wichtige Dinge. Und was ich mit meinem Therapeuten beim letzten Mal besprochen habe, war, wir sind beide zu der Conclusion gekommen, dass Denken der größte Fehler ist, den ein Mensch tun kann.
Als du mir das erzählt hast, ich glaube, beim letzten Mal, dachte ich auch so, ja, ich weiß.
Es ist einfach aber die Sache, Denken ist der schlimmste Fehler. Weil ich war an dem Punkt so, wo ich zu meinem Therapeuten so war, weil ich so gemerkt habe, was ich alles so gedacht habe und war so, wieso Denken ist schon so das Schlimmste, was der Mensch tun kann, mein Therapeut. Nur so, also.
Wieso haben wir ein Gehirn?
Also ich bin auch kein großer Fan vom Denken. Weil das Ding ist, uns wurde früher durch die Französische, nein, durch die Revolution, durch diese ganze, wie heißt das, diese Geschichte.
Ich bin
die ganze, das heißt nicht Revolution, es ist die Aufklärung und so ein Shit. Also so. Als so dieses ganze Menschenbild sich so ein bisschen geändert hat, da wurde ja, kommt dieses wunderschöne Zitat her, ich denke, also bin ich.
Ach so, ja.
Und ich denke, also bin ich, ist falsch. Und genauso wie Namjoon von BTS es gesagt hat, I love, so mäßig. Also ich liebe, also bin ich. Weil ich liebe und weil ich lebe, aber nicht, weil ich denke.
Weil in dem Moment, wo man zu viel denkt, lebt man ja nicht.
Nein.
Das ist, man ist nur in seinem Kopf.
Man bezieht sich so, der Mensch ist so krass stolz auf die Fähigkeit des Denkens. Der Mensch ist so, wow, ich kann denken, geil. Andere Tiere können das nicht so extrem wie wir. Wir sind voll die Special-Tiere, wir können das.
Wir sind voll die Special-Tiere.
Und das sind halt so Sachen, wir definieren uns über unser Denken. Und das ist falsch. Oder es bringt einfach nichts, weil wir fangen an, Sachen zu zerdenken, weil wir denken, dass Denken das Einzige ist, was wir tun können. Aber wir haben auch noch Instinkte. Wir haben auch noch das Gefühl. Und das Gefühl ist das, was uns meistens sagt, was wir wollen. Wenn man eine Situation hat, weiß ich nicht, jemand möchte, dass du zu einem Geburtstag kommst, aber du willst absolut nicht hin, du spürst es einfach, du kriegst Bauchschmerzen, du
schwitzt, dann überlegst du eine Stunde lang, wie du absagen sollst und das
Nein,
Denken.
Nein, du überlegst erstmal eine Stunde, ob du es überhaupt willst.
Ach so.
Aber dein Körper hat dir beim ersten Punkt, schon bei der ersten Situation gleich gesagt, du willst es nicht.
Ja.
Aber du ignorierst es, weil dein Denken für dich im Vordergrund steht. Weil du denkst, ja, aber ich muss ja erstmal überlegen, ich habe ja Zeit und dann wäre die Person ja traurig und bla.
Und wieder. Und genauso bei dem einfachen im Restaurant Essen bestellen. Da kannst du auch immer so schön die Charaktere von Menschen sehen.
Ja.
wie lange sie brauchen beim Auswählen von gewissen Gerichten. Es gibt dann die Menschen, so auch wie ich, die ja oft einfach das Gleiche nehmen, weil sie keinen Bock drauf haben, sich so lange zu entscheiden. Es gibt die sitzen da wirklich, bis dann der Typ kommt und nehmen dann schnell irgendwas, weil sie einfach sich nicht entscheiden konnten. Es gibt die können sich einfach super schnell entscheiden. Und gibt es noch eine Kategorie?
Ja, es gibt halt die das dann bereuen.
Alle anderen fragen, was sie nehmen sollen.
Es gibt auch die, wenn das Essen dann ankommt und das Essen von den anderen sehen, bereuen, was sie bestellt haben.
Das bin ich aber auch manchmal.
Aber das ist immer so, Leute,
ja,
deal with your decisions.
Deswegen nehme ich halt dann lieber das, was ich schon mal hatte, weil dann weiß ich, wie es schmeckt.
Du weißt, dass das schmeckt,
Wenn ich was Neues ausprobiere, dann ist es meistens so, dass ich es bereue, wenn ich dann sehe, was die anderen haben.
Vor allem, wenn die anderen dann das hatten, was du jedes Mal bestellst.
Ja, genau.
Das ist das Schlimmste.
Genau. Wir waren gestern wieder essen und die Frau neben mir hatte halt das, was ich immer habe. Wir waren bei einer asiatischen Kette und es gab Udon-Nudeln mit Gemüse oder so. Mhm. Das hatte sie dann. Und ich so, ja, nehme ich jetzt auch. Ich gucke jetzt gar nicht. Und Cha hat eben was Neues ausprobiert und es hat natürlich nicht so gut geschmeckt.
Null. Ja, also das Gefühl sagt euch zu 99% der Zeit, was ihr wollt. Und es gab jetzt auch so eine Situation für mich, wo ich irgendwie einen Job hätte annehmen können, weil mir meine eine Chefin angeboten hat, willst du nicht hier Vollzeit arbeiten? Und mein erstes Gefühl war eigentlich so, ich kann das gar nicht, weil ich andere Dinge habe. Also mein erstes Gefühl war eigentlich schon gleich nein. Aber ich habe trotzdem lange drüber nachgedacht, weil es gibt ja die Möglichkeit. Aber das war nicht so, dass ich drüber nachgedacht habe von wegen, oh mein Gott, was tue ich jetzt? Sondern ich habe nur drüber nachgedacht, okay, gäbe es nicht doch noch die Möglichkeit oder wäre das nicht sinnvoll? Bei wichtigen Entscheidungen dürft ihr durchaus auch mal denken. Ihr dürft durchaus auch mal sagen, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, die kann ich nicht so on the whim treffen und ich habe auch die Zeit, die Entscheidung zu treffen. Ich denke ein bisschen drüber nach, aber ich sehe mein Gefühl und sehe, was mein Gefühl mir sagt. Aber bei so Dingen, wie weiß ich nicht, im Restaurant, wenn dein Gefühl dir sagt, nimm das, dann nimm das doch. Das ist keine Entscheidung, die dein Leben in irgendeiner Form beeinflussen wird, außer dass du vielleicht dann halt jetzt kein leckeres Essen hattest. Gut, no one's going to die.
Doch.
Aber
ja, schlimm, wenn man nicht das Essen hat, was dann gut schmeckt.
Aber das ist halt einfach die Sache. Denken ist so überbewertet.
Oder halt eben dieses ganze Overthinking. Also du denkst halt schon immer 10 Schritte voraus, bevor du das erste gemacht hast. Das ist halt meine, darin bin ich Olympiasieger.
Ja, das
zähle
ich auch, mindestens.
Und also wir holen uns beide unseren Oscar ab.
Ja. Aber ich glaube, da ist nämlich das Ding, was ich jetzt gelernt habe. Weil ich hatte ein krasses Overthinking lange Jahre, weswegen ich nie Therapie machen wollte, weil ich immer gedacht habe, das ist mein einziges Problem und damit kann mir niemand helfen, weil mir niemand eine Antwort geben kann. Es ist immer noch so. Damit kann mir niemand eine Antwort drauf geben, aber es war ganz sicher nicht mein einziges Problem. So, Leonie, nein. Aber das war dieses ganze Universums hinterfragen. Wieso existieren wir, wieso existiert das Universum, wieso leben wir? Und Leute denken immer nur so, Leute beschränken es häufig nur auf den Sinn des Lebens. Ich beschränke es nicht nur auf den Sinn des Lebens. Bei mir geht es um den Sinn des ganzen Universums und der kompletten Existenz von existierenden Dingen. Und das ist sinnfrei, weil ich werde nie eine Antwort darauf bekommen. Und das waren Sachen, die haben mich in so einen Downward Spiral gebracht. Ich habe immer nur weiter gedacht und habe Panikattacken bekommen, weil ich keine Antwort bekommen habe.
Das ist ein Hamsterrad, was sich immer schneller dreht.
Genau. Und jetzt habe ich inzwischen gelernt, einfach zu akzeptieren, dass es keine Antwort gibt. Und bevor diese Gedanken kommen, mir zu sagen, hey, Bitch, übrigens, darauf gibt es keine Antwort. Und dann bin ich so, ah, okay.
Also denk einfach nicht drüber nach.
Genau, also lass es einfach, weil es bringt keinem Schwein was. Und ich bin ein Mensch, der grundsätzlich gerne sinnvolle Dinge macht und sind Dinge, die nur für mich Sinn machen.
Ja, sehr praktisch veranlagt so ein bisschen. Ja, ja, ich auch.
Und wenn die Dinge für mich keinen Sinn machen, dann mache ich sie auch nicht. Deswegen auch so die ganzen Drogen und so ein Shit macht für mich keinen Sinn, also mache ich es nicht. Und da ist es so, wieso projiziere ich das nicht auch einfach darauf, zu sagen, hey, das macht keinen Sinn, also lasse ich's. Und genauso mit dem extrem in die Zukunft denken und nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr und am besten in den nächsten 100 Jahren. Was ist, wenn ich dann später irgendwann in meinem Häuschen auf dem Garten, im Garten sitze und, was weiß ich, mich eine Wespe sticht? Oh nein, wie dramatisch. Was kann ich jetzt für Präventionsmaßnahmen treffen, dass das nicht passiert? Das sind alles Sachen, die machen halt keinen Sinn. Und meine beste Freundin hat letztens mal was gesagt, das hat mich sehr geprägt, dass sie gesagt hat, man kann eigentlich nur die nächsten paar Sekunden vorausplanen. Und das ist so. Man kann nur die nächsten paar Sekunden vorausplanen. Alles andere ist open for everything. Es kann alles passieren. Es
kann Meteorit auf die Erde stürzen und dein Haus zerstören.
No one knows. Ich bin ziemlich nah am Flughafen. Vielleicht kommt hier ein Flugzeug, das einfach hier in mein Haus fliegt und ich bin tot. Dann bringt es mir auch nicht, ob ich nächste Woche drüber nachgedacht habe, was ich esse. Das ist doch scheißegal.
Dieses Meal-Prepping, Chao und ich, als wir zusammengekommen sind, haben wir das angefangen, so die Woche zu planen, was wir kochen, bis wir dann gemerkt haben, okay, wir entscheiden doch jeden Abend nach dem, was wir eigentlich essen wollen.
Weil das ändert sich doch auch immer. Und es ist dann auch das Gefühl. Und klar, das ist vielleicht total produktiv und voll so, weißt du, so maschinenmäßig.
Das ist halt auch der Influencer-Lifestyle, der einem so gezeigt wird, ich habe mein Leben voll im Griff, ich habe mein Bullet-Journal, da ist der nächste Monat geplant, ich habe den voll mit Terminen. Und
was wenn fucking Tintenfass über dein Bullet Journal schüttet, bist dann dein Leben vorbei. Ja. Das sind Sachen, entspann dich. Hör auf, so krass über Dinge nachzudenken. Denk darüber nach, okay, vor allem Sachen wie Essen und Trinken und aufs Klo gehen.
Also die Sims-Sachen. Funktionieren,
die Sims-Sachen, die normalen menschlichen Bedürfnisse funktionieren bei einem gesunden Menschen, riesiges Ausrufezeichen gesund, eigentlich von selbst. Man wird dran erinnert, oh, ich habe Hunger. Man wird dran erinnert, oh, ich habe Durst. Man wird dran erinnert, ich muss aufs Klo. Das funktioniert alles. Da muss man noch nicht denken.
Ja, wenn ich jetzt in Therapie wäre, würde ich, glaube ich, mit meinem Therapeuten darüber sprechen, dass ich so unfassbar große Angst vor dem Tod habe. Mhm. Und die kann ich nicht erklären. Und das ist wirklich ein Problem, weil...
Ich habe ein Buch, hat mir mein Therapeut empfohlen, das habe ich dann gekauft, kann ich dir geben.
Ich muss das kurz noch erklären, weil vielleicht geht es manchmal da draußen auch so, weil es ist manchmal wirklich nicht witzig. Das hat angefangen, ich weiß nicht, im Kindesalter. Ich habe mit meinem Bruder in einem Hochbett gelegen, ich war oben. Und da hatte ich schon manchmal, ich konnte nicht einschlafen, weil ich wach lag und ewig drüber nachgedacht habe, was ist, wenn ich mal sterbe? Und dieses Nichts.
Oh, dieses Nichts. Oh, ich hasse es nicht so oft.
Ich will auch gar nicht weiter. Also, und jetzt passiert es auch noch manchmal. Dann liege ich im Bett und ich weine wirklich, weil ich mir denke, du stirbst, ich bin tot, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will dann auch nicht mehr sein.
Ja.
Oder was ist, wenn ich sterbe? Und dann sagt sie immer, hör auf, wir sind Anfang, Mitte 20. Was willst du denn eigentlich?
Aber wir können jeden Moment von einem Auto überfahren werden.
Nee, das ist es nicht.
Mal. Nein, das ist es nicht.
Es ist nicht, dass ich jeden Moment sterben könnte, sondern irgendwann ist es so.
Ja, irgendwann ist es faktisch so. Du kannst nichts dagegen machen.
Und das ist so schlimm.
Diese Ohnmacht, dieses Gefühl,
okay,
dass das steht da direkt hinten. In die Sonne schauen. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber das ist ein Buch, in dem geht es über Krebspatienten, die quasi in ihren
Filmen, in denen Leute Krebs haben und dann sterben.
Die in ihren letzten Stunden oder letzten Tagen, letzten Wochen erzählen, weswegen sie die Angst vorm Tod quasi losgeworden sind.
Ich lese kurz hier mal den Klappentext vor.
Mach das ein bisschen Werbung. Und dann liest auch den Titel vor.
Also genau, der Titel. Das Buch ist von Irvin D. Yalom. In die Sonne schauen, wie man die Angst vor dem Tod überwindet. Ich finde es gerade so geil, dass du das einfach hast. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Auch ich fürchte den Tod wie jeder Mensch. Er ist unser düsterer Schatten, der sich nicht abschütteln lässt. Dennoch ist dies kein düsteres Buch. Meine Hoffnung ist vielmehr, dass wir begreifen,
ich habe mich verschluckt am Wasser.
Wie kostbar jeder Moment ist und wie tröstlich unser Miteinander.
Das ist überhaupt nicht voll das deprimierende Buch. Aber ich krieg einfach... tut mir leid,
Jeder Moment ist und wie tröstlich unser... Wenn wir unsere Endlichkeit... Ich will es... Oh mein Gott. Ich meine... unsere kurze Zeit im Licht wirklich ins Auge zu sehen. Okay, lest es auf Amazon nochmal durch.
Ja, lest es bei Amazon durch.
Aber,
Es ist ein tatsächlich therapeutisches Buch, ist auch von einem Therapeuten geschrieben, glaube ich. Also von einem Psychologen in irgendeiner Form. Übrigens den Unterschied zwischen Psychologen und Psychiater. Ich hasse es nämlich, wenn Leute sagen, sie gehen zum Psychiater, aber sie gehen zum Psychologen. Psychologen sind Menschen, die Psychologie studiert haben. Psychiater sind Menschen, die Medizin studiert haben. Die können
dann Medikamente verschreiben und so
genau,
weiter.
Genau, das können Psychologen nicht. Nur so, und die können dich auch einweisen, so Psychiater, sie können alles Mögliche machen, aber Psychologen können dir kein Medikament verschreiben. Also das auch, ich glaube, viele Leute haben Angst vor Medikamenten und so ein Kram. Bei einem Psychologen kriegst du nicht gleich irgendwas verschrieben und du musst dann erstmal zu einem Psychiater und musst das alles klären. Das ist ein viel größerer Prozess, da kannst du auch sehr leicht Nein sagen, also falls ihr jetzt kein Medikament haben wollt.
Was wir vorhin noch aufgeschrieben haben, was ich nicht weiß, wie teuer das Ganze ist, weil du hast ja jetzt schon erzählt, dieses Gespräch mit Frau Kraft hat 50 bis 80 Euro gekostet.
Ja.
Das ist ja erstmal viel, aber wenn man sieht, wie viel dir das gebracht hat, finde ich, ist das Geld sehr gut investiert. Ja. Trotzdem gibt es ja eben Menschen, die einfach nicht so viel Geld haben. Deswegen, wie teuer sind Therapiestunden oder zahlt das alles die Krankenkasse? Gibt es da private Sachen, die besser sind?
Also die Krankenkasse bezahlt grundsätzlich erstmal schon mal Kurzzeittherapie, den ersten Teil der Kurzzeittherapie. Eigentlich immer.
Wie lange ist
nie.
Das?
Das sind, ich weiß gar nicht, ich glaube 10, 20 Sitzungen, 15 Sitzungen, so und so viele Sitzungen. Also es ist immer halt unterschiedlich, das kann man nicht so gut sagen, weil kommt drauf an, wie häufig du Therapie machst, ob du es jede Woche machst, jeden Monat, bla. Also es ist schon eine nicht schlechte Zeit. Es gibt den ersten Batch Kurzzeittherapie, wie gesagt, der wird eigentlich sehr häufig akzeptiert. Sobald du ein bisschen genug Probleme hast, dein Therapeut schreibt eine Diagnose, schreibt, weswegen du die haben musst und schickt das an die Krankenkasse und die Krankenkasse schickt zurück ja oder nein. Meistens sagt die Krankenkasse ja. Das heißt, das kriegst du schon mal bezahlt. Dann gibt es einen zweiten Kurzzeittherapie-Badge. Das ist nochmal die gleiche Zeit. Den kriegst du auch meistens. Meistens kriegst du den auch gewährt, weil es wieder der Therapeut schreibt nochmal hier, okay, aus Grund XY müssen wir weitermachen, aber ich sehe quasi Besserung, ich sehe die Möglichkeit zur Besserung, bla 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 bla. Schickt er alles dann der Krankenkasse, die sagt wieder, alles gut und dann kannst du weitermachen. Und dann kommt halt Langzeittherapie. Und da muss der Therapeut einen richtig deepen Shit schreiben, also wirklich viel. Und das wird an einen unabhängigen Gutachter geschickt, der das sich anguckt und sagt ja oder nein. Das heißt, der unabhängige Gutachter sagt, okay, habe ich das Gefühl, da bringt die Therapie noch was oder da muss noch weitergemacht werden oder irgendwas. Und da ist halt der kritische Punkt häufig, das wird selten, also nicht selten, aber es wird eher, also es ist leichter so, dass es nicht akzeptiert wird. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nicht akzeptiert wird, als bei dem grundsätzlichen an die Krankenkasse schicken. Bei mir wurde es akzeptiert und da war ich auch nur so, yes, praise the Lord.
Weil dann zahlen die das eben auch.
Weil dann zahlen die das weiter, genau.
Okay.
Du kannst auch von Anfang an gleich sagen, du willst es selbst bezahlen. Das kostet aber halt viel. Es ist wirklich nur für Leute sinnvoll, die genug verdienen. Aber da kannst du halt eben auch sagen, wann du die Stunden haben willst. Genau, ich glaube, ich wurde auch mal gefragt, wie häufig die Therapie ist. Das kann man so nicht sagen. Das musst du anpassen auf dein Bedürfnis. Das passt der Therapeut an, das passt du an, ob es jede Woche ist, ob es jeden Monat ist, ob es alle 2 Monate ist, ob es vielleicht so, sogar 3-mal, 2-mal die Woche ist. Also das ist ganz individuell. Und ja, genau, also das kriegt man alles bezahlt, aber wenn man eben hingeht und sagt, ich bezahle das selbst, ich glaube, das sind so um die 100 Euro oder sowas, die Stunde.
Das ist halt schon krass.
Die Therapiestunde, aber wenn du es halt einmal im Monat machst,
ja,
ist es auch vielleicht machbar für manche Menschen, gerade wenn du
so
was verdienst.
Findet man so schneller den Platz?
Ja, du findest...
Das ist halt wieder das typische Privat in Deutschland.
Meistens findest du dadurch schneller den Platz und das Ding ist, sobald du eine Diagnose hast, die wird nicht an die Krankenkasse geschickt. Und das ist für viele ein großer Grund, denn wenn die Krankenkasse weiß, was du hast, steht es in den Büchern. Es ist niedergeschrieben. Es ist so, dass du jetzt diagnostizierte Depression hast.
Darüber haben wir
und
vorhin gesprochen.
Genau,
das ist
wenn
halt
du irgendwie eine Versicherung
Problem,
abschließen willst, eine Lebensversicherung, bla bla bla.
Berufsunfähigkeitsversicherung, die auch alles sowas wissen wollen.
Ja, da ist halt, da könnte das dann halt einfach Probleme machen. Und mein Therapeut hat auch gesagt, wenn wir jetzt diese Diagnose hier stellen, müssen sie sich aber bewusst sein, dass die dann da steht. Und ich war in dem Punkt so, I don't fucking care, ich brauche Hilfe und es ist mir Wurst,
eben, ich find's
gib
sowieso,
mir die Hilfe.
Also wer dich deswegen irgendwie verurteilt oder sagen wir mal ein Arbeitgeber, der dann sagt, ja, also das steht ja da.
Arbeitgeber darf es sowieso nicht
stimmt, wissen. Arbeitgeber, ja, aber auch bei Versicherungen, die dann sagen, ja, sie müssen jetzt das 10-fache zahlen, weil sie sind mittelschwer depressiv, sie bringen sich ja um.
In den nächsten 3 Tagen.
Ja, das ist ja wirklich die Angst von denen, weil je früher du stirbst, nicht stirbst, aber je früher du dir was antust, desto mehr müssen die halt zahlen.
Genau.
Und das ist die Angst von Versicherungen. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass man dann so, nur weil man sich um sich kümmert, weißt du, um die seelische Gesundheit, dass man dann so viele Nachteile da hat.
Also ich weiß nicht, wie schlimm es ist tatsächlich. Also zum Beispiel gibt es aber halt auch so Sachen, viele sagen ja immer DKMS und hier und lass dich registrieren. Ja. wenn du Borderline hast, darfst du es nicht machen. Wenn du schwere Depressionen hast, darfst du es nicht machen. Da gibt es ganz viele Sachen, weswegen du es nicht machen darfst, okay, tatsächlich dich registrieren. Sämtliche Allergien, sämtliche chronischen Krankheiten, sämtliche whatever. Es gibt so viele Sachen, weswegen du das eigentlich nicht machen darfst. Weil es viel schlimmer ist, wenn jemand, der blutkrank ist, eine Transplantation bekommt und danach Heuschnupfen hat, als wenn er stirbt. Das ist so ridiculous. Also wirklich, wenn du starker... Also
ich würde lieber Heuschnupfen
haben. Ich hätte auch lieber irgendwie ein bisschen, was weiß ich, irgendeine, meinetwegen auch ein Tickenrheuma, als zu sterben. Also ja, da muss man halt auch gucken, was ist so, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber da gibt es halt Sachen, ja klar, das schränkt dich vielleicht ein, wenn du eine Diagnose hast, aber ich denke, es ist es wert, wenn dir ja dann geholfen wird, umsonst. Und da sind wir in Deutschland wirklich sehr privilegiert, dass wir die Möglichkeit haben, so lange Therapie zu haben, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Ich habe nichts bezahlt, nichts. Und das ist eigentlich...
Das ist schon richtig.
Also es ist wirklich toll. Und ja, dass es halt so ernst genommen wird. Dass es ernst genommen wird, dass man diese Probleme hat. Und es war auch sehr süß, der Brief von der Krankenkasse. Da stand dann auch nur so drunter von wegen, wir hoffen, es geht Ihnen bald besser oder wir wünschen eine gute Genesung. Und so, da standen immer so nette Sachen drin. Klar, das war halt so dieses Vorgeschriebene.
Ja, aber es ist trotzdem
aber
schön.
Es ist trotzdem nett, dass die, dass es eben so formuliert ist, wir nehmen das ernst und wir hoffen, dass es bald besser geht und wir, ne... Das fand ich sehr schön. Aber das große Problem ist, was das Problem, das ich jetzt face, die Krankenkasse bezahlt das nicht bis in alle Ewigkeit. Wenn die Langzeittherapie vorbei ist, das, was ich jetzt bald habe, muss man 2 Jahre Pause machen. Zumindest bei dem Therapeuten, bei dem man ist. Man kann da nicht weitermachen.
Und dann gucken, ob es in den 2 Jahren besser oder schlechter wird. Und wenn es schlechter ist, dann geht's wieder, oder?
Ja, also du darfst dann nach 2 Jahren wieder bei dem Therapeuten anfragen. Du darfst aber auch einen anderen Therapeuten den in den 2 Jahren suchen.
Okay.
Das geht. Ja, toll, aber das aber willst du halt eigentlich nicht unbedingt, weil eben jetzt hast du das alles mit dem durchgemacht und bla 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 bla. Und als mein Therapeut mir das gesagt hat, dass es bald vorbei ist, hat er mich gefragt, was meine Emotion dazu war. Und meine erste Emotion war Panik, weil ich war, scheiße, wie soll ich das alleine hinkriegen? Und genau deswegen haben wir jetzt eben am Ende die Therapiestunden auf monatlich gemacht, dass ich mich dran gewöhnen kann, längere Zeit ohne ihn zu sein und das eben nur noch einmal im Monat zu haben. Und ich fühle mich jetzt bereit, tatsächlich, also auch vorher habe ich mich schon bereit gefühlt, ich hatte nicht mehr so viel dringliche Themen. Es war nicht so, dass ich jede Woche immer wieder das Gefühl hatte, ich muss sofort wieder hin und ihm was erzählen. Es war anfangs auf jeden Fall so. Ich fühle mich jetzt auch bereit, dann diese 2 Jahre zu machen und alles ist okay. Aber es kann halt für viele schwierig sein. Und wenn du eben privat bezahlst, kannst du das machen bis an dein Lebensende. Da hast du halt, ich könnte jetzt theoretisch weiter bezahlen. Also ich könnte jetzt meinem Therapeuten sagen, ich will weitermachen, aber ich bezahle dann selbst.
Okay. Wäre das eine Lösung für dich, dass du sagst, einmal im Monat 100 Euro, ich arbeite jetzt, ich mache das? Oder würdest du sagen, nee, ich schaff's jetzt erstmal ohne?
Also ich will es auch erstmal ohne probieren, weil ich nicht mein Leben lang darauf angewiesen sein möchte. Ja. Also ich möchte schon es auch alleine probieren, aber es ist halt ganz gut zu wissen, man hat es theoretisch in der Hinterhand.
Du kannst eigentlich immer wieder hingehen, auch jetzt nach einem halben Jahr und sagen, hey, okay.
Und ich kann ihn mal fragen, natürlich hat er dann auch keine Kapazitäten mehr oder sowas, aber man hat halt schon mal jemanden, schon mal einen Ansprechpartner. Und ich glaube auch, in Notfallsituationen könnte ich quasi sagen, kann ich einen Notfalltermin haben und dann bezahle ich den halt meinetwegen. Aber dann habe ich halt einen Notfalltermin irgendwann, den ich machen kann. Also es ist halt alles ein bisschen, es ist nicht so leicht, aber wir können trotzdem froh sein, dass wir so viel Zeit an Therapie trotzdem bezahlt bekommen. Also auch wenn wir nicht bis ans Lebensende das bezahlt bekommen vielleicht, aber trotzdem, es ist ja auch im Sinne der Krankenkasse, dass du...
Dass man wieder gesund wird und wieder gut arbeiten kann.
Genau, und dass du funktionierst für die Gesellschaft.
Ich würde sagen, wir kommen langsam so zum Ende. Weil
wir hatten noch eine Sache, ist jetzt vielleicht auch, ist ganz gut, wenn wir die am Ende haben, weil falls ihr in Sachen Essstörungen sehr leicht zu triggern seid, dann war es schön mit euch. Wir sehen uns nächste Woche, Woche, übernächste Woche. Wir sehen uns in 2 Wochen. War schön mit euch. Schönen Tag noch. An die, die davon nicht sehr, sehr leicht zu triggern sind, freut mich, dass ihr bleibt. Wir hatten nämlich noch von mehreren Leuten tatsächlich Sachen zum Thema Essstörungen geschrieben bekommen. Und ich muss sagen, ich bin nicht betroffen von Essstörungen. Ich war sehr häufig kurz davor. Aber ich habe mich immer irgendwie rausretten können. Und das einfach nur, weil ich eben auch eine Erfahrung hatte mit einer Freundin, die Anorexie hatte und kurz vorm Sterben war wirklich und auch im Krankenhaus war und stationär behandelt wurde. Und dadurch habe ich einfach mich sehr viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und Warnzeichen gesehen und die auch bei mir selbst sehen können und mich selbst davor retten können. Das ist immer ganz gut. Zum Beispiel, als ich angefangen hatte mit meiner Sportjourney und sowas, habe ich mich nicht gewogen.
Kann man schnell in sowas reinrutschen, wenn man aufs Essen achtet. Das war bei mir
gerade
auch so.
Gerade wenn du mental schon angeschlagen bist, ist das natürlich ein easy peasy Ding.
Oder wenn du halt denkst, wenn man dann auf alles achtet und meistens macht man das ja aus einem Grund. Man möchte sportlicher werden, weil man nicht
gesünder
zufrieden ist,
werden,
wie man gerade aussieht. Oder was noch schlimmer ist, für eine andere Person oder so.
Oh Gott, das ist das Schlimmste.
Ja, genau. Aber so war es tatsächlich in meinem Fall. Ich war halt verliebt und dachte, okay, vielleicht findet die Person mich besser, wenn ich einen besseren Körper habe. Und Leute, das ist das Schlechteste und Schlimmste, was ihr tun könnt. Macht Sport nur für euch. Das mache ich jetzt auch. Also ich mache es jetzt für meinen Rücken, weil ich viel sitze. Ich mache es, weil ich einfach das geil finde, das Gefühl danach, wenn der ganze Körper so voller Energie ist und Kraft. Und wenn ich auch merke, hey, meine Arme sind also mittlerweile einfach fester. Ja. So. Das klingt so dumm, aber merkt halt die Veränderung. Und früher war es wirklich so, ich dachte, ich lasse jetzt die und die Sachen weg, weil die machen ja dick. Also zum Beispiel Butter habe ich dann aufgehört zu essen. Und esse ich jetzt auch seitdem nicht mehr, weil es mir jetzt einfach nicht mehr so gut schmeckt.
Ja, okay, aber
Das waren halt so Sachen, wo ich aber auch direkt gemerkt habe, auch weil ich jemanden, ich kannte die Person nicht, aber ich habe das so mitbekommen, die eben auch Anorexie hatte, auch im Krankenhaus war und wirklich das sehr, sehr schlimm war. Also soweit mein Stand ist, geht es dir heute gut.
Mhm.
Aber damals war das für mich eben von Vorteil, weil ich dann gesehen habe, okay, du musst
das
jetzt
ist
hier
das
mal,
Beispiel,
du musst,
das möchtest
da darfst
du
nicht,
nicht.
Ja. Aber ich glaube auch, dafür esse ich halt auch einfach zu gerne. Also
das kann man aber so pauschal nicht sagen.
Ich weiß, aber in dem Fall hatte ich zum Glück die
Du hattest
Kraft,
den Drang quasi noch zu
Oder die Kraft zu sagen, hey, nein, jetzt stopp.
Du hattest aber halt einfach auch noch genug Kontrolle über dein Leben. Das Problem ist halt einfach häufig bei Anorexie und generell Essstörungen fangen häufig aus einem Kontrollverlust an, in irgendeiner Form von deinem Leben. Weil du weißt über das Essen und das, was du zunimmst und sowas, da hast du Kontrolle drüber. Das kannst du kontrollieren, da kannst du sagen, das kann ich kontrollieren. Und ich meine, es gibt auch Binge-Eating und sowas, das ist ja eben genau das Gegenteil. Das ist überhaupt nicht kontrolliert, aber da gibt es halt verschiedene Arten. Aber wir wurden eben gefragt, was man machen kann, wenn man eine Freundin hat oder einen Freund, der die Person eben Anorexie hat, verdächtigerweise. Also man sieht, dass die Person massenhaft abgenommen hat und wirklich kaum mehr isst und einfach sehr es eigentlich auffällig ist. Es gibt einfach Punkte, an denen weißt du das. Es gibt Punkte, an denen kannst du eigentlich safe sagen, die Person ist nicht gesund. Wie hilft man der? Und dem Problem stand ich eben auch bevor. Und ich muss leider die traurige Antwort geben, es geht nicht wirklich. Ihr könnt nicht wirklich helfen. Die Person muss es selbst sehen. Ihr könnt keine Person in Therapie zwingen, ihr könnt keine Person ins Krankenhaus zwingen, außer sie ist minderjährig. Wenn die Person minderjährig ist, habt ihr ein bisschen mehr Möglichkeit. Wenn die Person erwachsen ist, könnt ihr vergessen, da könnt ihr nichts machen. Man kann keine erwachsene Person für irgendwas zu irgendwas zwingen, außer sie ist wirklich im Krankenhaus. Die sehen, okay, dein Gewicht ist so extrem, du stirbst diese Nacht, wir müssen dich drin behalten. Das geht, aber sonst kannst du niemanden im Krankenhaus zwingen, zu bleiben. Aber wenn die Person minderjährig ist, kannst du mit den Eltern reden. Ein wichtiger Tipp ist, vielleicht musst du dich unbeliebt machen, aber vielleicht rettest du damit der Person das Leben. Eine Person kann wütend auf sich sein.
Oh ja.
Die kann dich hassen, weil du eben ihr Leben zerstört, weil du ihr die Kontrolle nehmen möchtest. Aber wenn du zum Beispiel den Eltern es erzählst oder Lehrern es erzählst oder versuchst, da eine Awareness zu schaffen bei vielleicht Leuten, die es nicht mitkriegen. Häufig ist es ja auch bei Leuten, die, weiß ich nicht, wo die Eltern geschieden sind oder sowas und die Eltern einfach das Kind nicht so häufig sehen und es nicht so mitkriegen. Kinder, die viel alleine sind. Und wenn du dann eben den Eltern sowas sagst, klar fällst du der Person damit in den Rücken. Natürlich machst du das, aber du rettest die Person. Und das ist einfach was man bei Essstörungen lernen muss, tatsächlich ein Arschloch zu sein oder gegebenenfalls auch eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen, aber damit eben ein Leben zu retten.
Ich meine, irgendwann, vielleicht später wird diese Freundin
genau, vielleicht
dann
wird sie es realisieren und sagen, scheiße, du hast mir das Leben gerettet, du warst da. Und auch wenn nicht, dann weißt du trotzdem, ich habe das Richtige getan. Aber wie gesagt, es ist einfach, wenn die Person es selbst nicht sieht, kannst du ihr nicht helfen. Es ist so, die Personen fangen dann auch stark an, sich häufig zu isolieren und eben sich nicht mehr zu zeigen, Klamotten zu tragen, an die man es nicht sieht und viel sich auch von Freunden zu trennen und generell halt wirklich kaum Kontakt mehr zu dir zu halten und sich eben nicht mit dir treffen wollen, weil die Möglichkeit eben mit Essen kommt und all solchen Situationen. Es ist wirklich schwer. Die Person muss eigentlich leider auf die Fresse fallen. Es muss an einen Punkt kommen, wo die Person weiß ich nicht, ohnmächtig wird, wo die Person, weiß ich, vielleicht in der Schule zusammenbricht oder im, was weiß ich, irgendwie, oder die Person muss es selbst realisieren, dann ist es natürlich super nice, wenn die Person es einfach selbst realisiert. Aber wenn nicht, muss es häufig so einen krassen Punkt geben, an dem es halt einfach, es ist so schwer. Es ist
für mich so schwer zu akzeptieren, weil ich will Menschen immer helfen. Ja. Und wenn du dann sagst, ja, man kann nicht helfen, das ist so.
Wir hatten nämlich auch mit meiner besten Freundin, wir waren dann so, haben da so eine Hilfestelle angerufen, um zu fragen, was wir machen können.
Ja.
Und die hat gesagt, ja, eigentlich nichts. Also die hat uns auch so gesagt, so, ja, ihr könntet mal mit ihr reden. Und die Person war halt vegan zu der Zeit. Und jede Möglichkeit, mit ihr zu reden, hat sie abgetan als, ihr hasst es, dass ich vegan bin. Ihr seid voll dagegen, dass ich vegan bin. Ihr findet vegan sein Scheiße. Es ging uns nicht darum, die kann gerne massenhaft vegane Sachen essen. Esst Berge Oreos, aber iss was.
Mhm.
Und das hat sie aber sofort abgeblockt. Und das ist halt einfach sehr häufig so. Man kommt da nicht durch. Und mit der Person zu reden, ist wichtig. Es ist wichtig, der Person zu sagen, ich habe dich im Blick. Dass die Person weiß, es fällt auf.
Ja.
Das ist schon mal wichtig. Klar, mit der Person reden zu versuchen, ist immer gut. Aber die Person, die uns geschrieben hat, hat auch gesagt, man kann nicht mit ihr reden. Sie blockt sofort ab.
Ja.
Es ist nicht möglich, wirklich mit denen zu reden. Was wichtig ist, was ich auch gelernt habe, die Person weiterhin einladen, weiterhin sagen, wir wollen uns mit dir treffen, weiterhin mit der versuchen, die Pause zu verbringen, wenn es in der Schule ist, weiterhin versuchen, die Mittagspausen bei der Arbeit mit der Person zu verbringen. Sei fucking annoying.
Aber sollte man sagen, hey, du hast abgenommen, oder ist das dann, ich meine, eigentlich will diese Person das doch hören, oder? Dass sie
abnimmt. Du sagst nicht, hey, du hast abgenommen, sondern du sagst, hey, ich mache mir Sorgen.
Okay, ja.
Du kommst mit Emotionen. Du sagst, gehst gar nicht auf den Körper ein eigentlich. Aber du sagst, ich mache mir Sorgen, ich merke, dass du weniger isst. Nicht, guck mal, wie toll du aussiehst, sondern ich merke, dass du weniger isst. Ich merke, dass es gefährlich wird, ich mache mir Sorgen. Oder ich merke, dass du zu viel isst. Es wird gefährlich, ich mache mir Sorgen. Bla, bla, bla. Also sowas. Es ist halt auch, sie zu Ärzten zu schicken, die haben Möglichkeiten, vorher extrem viel zu essen, dann ein paar oder Kilo zu nehmen oder ganz viel trinken und dann fällt es nicht auf und dann ist auch einmal das Gewicht voll okay und dann sagen die Ärzte, ach, das ist doch gar nichts. Es ist nicht so leicht.
Ja.
Es ist wirklich, glaube ich, mit eins der schwierigsten Themen,
ist was es auch Mental so schwierig, Health angeht. Deswegen ist so anzuschneiden.
Ja,
ne? Aber
was ich dir halt einfach nur sagen möchte, bleib weiter dran, achte, pass einfach auf, mach dir die Mühe aufzupassen, zuzusehen und zu gucken, was die Person macht, um dann eben auch notfalls mal einen Arzt rufen zu können oder irgendwelche Menschen, die die Person da gegebenenfalls auch zu zwingen können.
Vor allem auch vielleicht den Eltern eben das sagen.
Den Eltern das sagen,
noch nicht mitbekommen
Lehrern
haben.
Das sagen, haben wir auch gemacht, mit Lehrern geredet, dass die mit den Eltern reden. Falls du selbst nicht mit den Eltern reden willst, red mit den Lehrern, die reden mit den Eltern. Das geht auch, wenn es in einer Schulsituation ist. All das, das ist wichtig. Und wie gesagt, die Person immer weiter einladen und die Person nicht zulassen, dass sie sich so stark isoliert. Wenn sie immer Nein sagt, sagt sie immer Nein, aber sie weiß, du bist da. Sie merkt, die Person lässt mich nicht in Ruhe, egal wie sehr ich mich isoliere. Die nervt mich den ganzen Tag. Aber das ist wichtig, zu sagen, ich bin da, ich sehe dich, ich rede mit dir. Und das ist ein riesenschwieriges Thema und das ist auch sehr, sehr individuell bei Menschen. Deswegen, wir sind da halt auch einfach keine Spezialisten. Wir müssen uns vielleicht, ich könnte mal vielleicht meine Freundin fragen, die davon betroffen war, ob sie da bereit wäre,
ja, das wäre super interessant,
drüber zu reden.
Weil wir halt beide
Wie sie das gesehen hat, halt einfach aus der Sicht wirklich eines Kranken. Das alles, was ich jetzt erzähle, ist aus der Sicht einer Bezugsperson, einer Freundin, die das gesehen hat, wie es eskaliert ist. Aber halt die Sicht aus einer Kranken können wir halt jetzt einfach nicht darstellen, weil das sind wir einfach nicht. Gott sei Dank bin ich auch froh drüber.
Ja.
Und ja, aber jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen über Body Positivity reden können, um vielleicht das so ein bisschen gegen zu
countern. Generell, auf jeden Fall hatten wir das auf der Liste,
genau,
glaube ich.
Also das wird auf jeden Fall noch kommen, ob es in der nächsten Folge ist oder nicht.
Wir können dir gleich einfach mal
sehen durchgehen. Wir gehen gleich mal durch, was wir alles so für Themen haben, über die wir reden wollen.
Ich habe, glaube ich, in dieser Folge so wenig gesagt wie noch nie.
Ja, das ist aber so. Du hast ganz gebannt zugehört.
Ja, ich fand es selbst halt super interessant. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Wahrscheinlich gibt es auch mal Themen, aber es gab bestimmt Themen, wo ich mehr geredet habe.
Es gibt auch Themen bestimmt, wo du mehr erzählen kannst.
Aber ich habe selbst viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Ich würde jetzt am Schluss wirklich von dir das Fazit, ich habe ja gesehen, wie viel besser es dir geht, weißt du, so durch die Therapie, dass du da vielleicht nochmal sagen kannst, in kurzen Sätzen, was sich jetzt geändert hat. Und weil ich glaube, also man selbst kriegt das ja auch sehr stark mit, oder?
Ja oder nicht. Also schwierig. Es ist so ein Zwischending. Du merkst einfach, auch wenn du zum Beispiel abnimmst oder sowas, siehst du die Changes an dir selbst ja nie so wirklich.
Ja, ja.
zum Beispiel, ich hatte jetzt auch die letzte Zeit wieder sehr viele etwas schlechtere Phasen. Und das wird nicht weggehen. Also ich werde wahrscheinlich immer gute Phasen und schlechte Phasen haben. Das Ding ist nur, ich hatte jetzt mehr neutrale Phasen als schlechte Phasen und auch mehr gute Phasen als schlechte Phasen, was schon mal sehr nice ist. Aber wie gesagt, die letzten Tage zum Beispiel und auch vor 2 Wochen hatte ich Tage, wo es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig für mich war. Aber ich weiß jetzt, wie ich da rauskomme und ich weiß, dass ich da rauskomme. Und das ist der große Punkt und das lernt man. Man lernt, genau eine Sache hat noch jemand gesagt, wegen Essstörung aus Angst zuzunehmen, zur Therapie zu gehen. Also ja. Angst hat zuzunehmen und deswegen nicht zur Therapie gehen möchte, weil man weiß, das Ziel bei der Therapie ist ja dann zunehmen. Das ist die Sache. Wenn es bei dir nicht so dringlich ist, dass du wirklich in den nächsten 2 Tagen stirbst oder sowas, wenn es wirklich so in dem Rahmen ist, dass man sich mit dir normal erstmal beschäftigen kann, dann wirst du lernen, an einen Punkt anzukommen, wo das Zunehmen nicht mehr gruselig für dich ist. Und genau deswegen kann ich dir die Therapie nur wärmstens empfehlen. Du kommst nämlich dann an den Punkt, wo das Abnehmen für dich nicht mehr schlimm ist, wo das Abnehmen für dich nicht mehr gruselig ist, sondern erstrebend, es ist sogar erstrebenswert zuzunehmen und all das. Und ich glaube, das ist das, was das Wichtige. Ich weiß, jetzt klingt es für dich unglaublich gruselig und der Gedanke zuzunehmen ist für dich der absolute Albtraumgedanke.
Aber der Therapeut wird nicht da sitzen und sagen, du isst jetzt genau. Heute Abend ein Brot oder
Nein,
sowas.
Nein, der Therapeut wird genau den Weg finden, um dich dazu zu bringen, dass du selbst zunehmen möchtest, dass du dich selbst bessern möchtest, dass du selbst möchtest, dass es dir besser geht. Und nicht, dass er dir jetzt irgendwie massenhaft Essen ins Gesicht drückt.
Ich glaube, es ist aber schon mal eine gute Nachricht, dass du uns geschrieben hast ja. eben und darüber nachdenkst.
Genau.
Das ist schon mal der
das
erste,
ist so ein Riesenzeichen.
Wichtiger Schritt.
Das ist so toll. Und da kannst du dir auf alle Schultern klopfen, die du hast, einfach die ganze Zeit sagen, boah, ich bin nice. Weil das ist wirklich, wenn du drüber nachdenkst, wenn du dein Problem erkannt hast, wenn du dein Problem erkannt hast, da fehlt nur noch ein, dann bist du ziemlich weit, dann bist du schon sehr weit.
Du bist quasi schon gesprungen, du hängst jetzt an der Klippe und musst dich nur noch ein bisschen leicht hochziehen.
Ja, und dann hast du es, dann bist du da. Und ja, also Therapie bringt einem einfach nur bei, was ich als Fazit so sehe, mit Situationen umzugehen. Es bringt einem nicht unbedingt, dass es einem immer toll geht und dass es einfach alles besser ist.
Das funktioniert ja auch nicht,
das
geht niemandem.
Das ist ja auch surreal, das ist ja kein Ziel, das kann ja kein Ziel sein, dass du immer glücklich bist und alles gut ist, weil das ist nicht realistisch.
Das ist nur auf Instagram so.
Genau, nur auf Instagram. Aber du lernst eben mit den schwierigen Situationen umzugehen und sie nicht so eskalieren zu lassen und dich davon nicht so einnehmen zu lassen, dass du wirklich nur noch liegst und weinst und nicht dich mehr bewegen kannst oder irgendwas. Und wenn du zum Beispiel, ich habe es gestern geschafft zu duschen, das wird kein Mensch, der nicht Mental Issues hat, wirklich verstehen, aber Basic Körperhygiene ist für depressive Menschen ein schwieriges, schwieriges Ding. Ich konnte duschen. Ich habe nicht mal gebadet, ich habe geduscht. Und das ist Next Level. Und das ist krass. Und das fällt mir sehr, sehr, sehr schwer. Und ich habe mich hart dazu überwinden.
Warum ist Baden einfacher als Duschen?
Weil
Baden schwieriger.
Nee, Baden ist so viel unanstrengender. Du bist die ganze Zeit nur da und liegst und machst nichts.
Ach so.
Und du musst nichts machen.
Aber danach muss man die Badewanne putzen. Guck, nee, ich denke schon wieder an das danach.
Musst du nicht. Ich spül die nur kurz ab. Also wirklich putzen muss ich sie nicht. Aber das ist für mich einfach viel weniger Überwindung als dieses aktive Duschen. Und dieses, wenn du halt keine Energie hast, hast du keine Energie. Da hast du höchstens Energie, dich in die Badewanne zu legen, liegen zu bleiben.
Mhm.
Und ich hatte dann auch das Problem, halt wieder rauszukommen. Klar, das ist sehr schwierig. Aber das ist aber auch für jeden unterschiedlich. Es gibt Leute, die finden Duschen leicht. Ich finde Duschen halt unglaublich schwierig und immer noch. Und das werde ich wahrscheinlich auch noch längere Zeit finden. Es ist für mich einfach ein schwieriges Thema. Aber alleine der Gedanke, dass ich jeden Abend Zähne putzen kann, das konnte ich auch nicht. Das konnte ich durch Depression auch nicht. Und ich wusste nicht, weswegen. Und ich habe es nicht verstanden, wieso ich, nachdem ich auf Toilette war und mich eigentlich bettfertig machen wollte, nicht die Energie hatte, Zähne zu putzen. Es war nicht möglich, mir die Zähne zu putzen. Was so einfach für alle anderen klingt und für mich wie der absolute Albtraum. Es war so schlimm für mich. Nicht Zähne zu putzen, es ging einfach nicht.
Und jetzt kannst du es.
Jetzt kann ich mein Gesicht waschen jeden Tag und alles. Und ich kriege mein Healthcare, Skincare, all so ein Shit ein bisschen besser hin. Wesentlich besser hin. Wesentlich, wesentlich besser. Und das ist einfach, das sind die kleinen Siege, die man so hat. Die kleinen Victories. Und das ist, ich glaube, viele depressive Leute sind jetzt nur so, oh mein Gott, ja, du hast so recht. Und alle anderen denken sich so, ew. Aber
ja, weil man sich halt nicht so reinfühlen kann. Aber wenn man ein bisschen sich darüber informiert hat, weiß man trotzdem, dass das ein großes Ding ist.
Ja, es ist halt einfach Energie, die du nicht hast. Und die musst du halt aufwenden für die kleinsten Dinge. Und das ist anstrengend. Also, sich reinigen ist ganz schön anstrengend.
Aber das ist ja auch wenn ihr jetzt diese Folge hört und selbst nicht davon betroffen seid, ist es einfach gut, darüber Bescheid zu wissen. Weil ja. man so viel Verständnis auch dann für diese Menschen hat ja. und auch hingucken kann und helfen kann, sehen kann, wenn eben jetzt wieder eine Freundin, die dich dazu gebracht hat, in ja. Therapie zu gehen. Also wenn ihr Freunde habt, wo ihr merkt, hey, das ist schon länger irgendwie, vielleicht auch in Richtung Burnout, ist ja auch bei vielen so ein Ding im Job, gerade wenn man jung anfängt und überall der Beste sein will und am besten noch eine 60-Stunden-Woche macht, dass man dann aufpasst und sagt, hey, mach vielleicht mal langsamer und wenn es nicht besser wird, dann such dir bitte Hilfe. Und
auch wenn es jetzt so mit Hygiene und Hygiene-Sachen gibt, zum Beispiel mir hätte es geholfen, wenn Leute mir einfach mal die Haare gekämmt hätten, weil das ist, tut weh, Haare kämmen tut irgendwie weh. Ja. Besonders je länger du es nicht machst. Es dauert lang, es ist anstrengend und das ist so immer das Schlimmste für mich gewesen, Albtraum.
Du hättest gewollt, dass Freunde von dir quasi sagen, hey, soll ich dir die Haare kämmen?
Ja, und mir einfach mal die Haare kämmen. Ah. Und mir diese Sache, ich fange fast an zu weinen. So sehr wäre der Gedanke für mich erleichternd gewesen, dass jemand mir einfach die Haare
kämmt. Ich wäre da nie drauf gekommen, weil ich ja generell nicht so Leute anfasse. Oder wenn du den Leuten sagst, so hey, soll ich dir mal Deo geben oder sowas?
Nee, das ist ja was anderes. Ja. Das ist ja irgendwie mehr so, du stinkst.
Ja.
Aber es ist so, wenn du weißt, die Person struggelt. Also wenn es jetzt Menschen sind, die mich kennen und die wissen, ich habe da ein Problem. Und die dann sehen, dass meine Haare halt einfach komplett zerzaust sind, weil sie merken, ich war tagelang, habe mich vielleicht isoliert, sie haben das schon gesehen, ich war nirgends zu finden, habe kaum auf Nachrichten geantwortet, all das und sie sind da bei mir und dann bieten sie mir das an. Klar fühle ich mich dann erstmal, aber dann denke ich mir auch nur so, yes,
geil.
Meine Haare sind dann gekämmt, ich muss das nicht machen.
Ja. Okay, das sind
so kleine Dinge, die einem wirklich erleichtern, ich musste mir nicht die Haare kämmen, wie geil ist das, bitch. Und das sind wirklich... Es hört sich so blöd an, es hört sich so banal an, aber... Oder auch
das sind doch die banalsten Sachen.
Die Fingernägel schneiden. Also das sind einfach wirklich die kleinen Dinge, die echt einfach helfen. Also auch jetzt, wenn hier Eltern vielleicht zuhören und du hast vielleicht nicht eine Tochter, die wirklich... Oder einen Sohn, der lange Haare hat, die lange Haare hat. Und man merkt wirklich, die ist depressed, die Person. Und das weiß man, das merkt man. Und man sieht die Haare. Biete es an.
Ja.
Einfach mal die Haare zu kämmen. Nach dem Duschen so zum Beispiel, ich fand es nämlich auch immer entspannt. Als beim Kind machst du es ja auch. Dann kannst du es ja auch bei deinem Kind machen, wenn es 17 ist. Erinnert
mich gerade an Divergent, den Film. Am Anfang macht die Mutter da ihrer Tochter die Haare für so ein Event. Und das fand ich so beruhigend mit anzusehen, weil, ja stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, ich mag es auch, wenn Charme die Haare kämmt.
Also, und das ist für einen halt auch super entspannt, weil man ist einfach nur so, man lässt es über sie ergehen. Es tut vielleicht immer noch weh,
wenn Haare kämmen. Nee, sie macht es sehr vorsichtig und hält es immer so, dass es nicht weh tut.
Aber dann ist es halt super geil. Und es ist einfach so... Oh mein Gott, jemand kümmert sich drum. Oder meine Mutter hat mal auch irgendwie, als ich gesagt habe, ich will meine Haare glatt haben, ich kriege sie nicht glatt, hat sie mir meine Haare glatt geföhnt und gekämmt.
Ja.
Weil ich voll verzweifelt war und es mir echt scheiße ging. Aber sie hat sie dann gekämmt und geföhnt. Und ich war nur so, hey, danach habe ich in den Spiegel geguckt und habe mich gut gefühlt. Und das ist das. Du hilfst der Person dann nämlich, in ihr Gesicht besser aushalten zu können. Weil natürlich ist es für einen auch furchtbar, wenn man sieht, wie man runterkommt, also wie man immer mehr verkommt, wie man, weiß ich nicht, das gleiche Oberteil seit Tagen trägt, wie die Haare komplett zerzaust sind und all das. Man will den Anblick auch nicht, aber man hat halt nicht die Energie, es zu ändern. Und wenn einem da geholfen wird, es zu ändern, dann guckt man auf einmal in den Spiegel und hält sich ein bisschen mehr aus. Das ist schon geil. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Das ist ein langer Podcast gewesen.
Ja, 1,5 Stunden hier.
Aber läuft.
Länger als eine Therapiestunde.
Das stimmt. Ja, fast das Doppelte mal, Leute, hier.
Aber ich hoffe, es hat euch was geholfen. Ja. Ich denke, also mir auf jeden Fall.
Das ist immerhin. Dann habe ich ja schon mal was Gutes gemacht.
Und wir werden auch wieder auf Instagram, denke ich, ein Bild posten dann später.
Ja.
Also ich habe jetzt auch das heute zu der Folge erst so um 10 oder 11 gepostet. Also ich weiß halt nicht,
ob genau,
ich
habt unseren Account einfach so ein bisschen im Blick an dem Tag, wo der Podcast rauskam.
Weil da kann man eben dann kommentieren, wie man die Folge fand. Ihr könnt uns das natürlich auch so schreiben. Oder
Erfahrungen teilen. Irgendwas. Oder vielleicht auch, was ich super interessant fände, wenn ihr mir sagt, welche Sachen euch besonders vielleicht geholfen habt oder welche Sachen ihr in euch wiedererkannt habt. Das kann ja auch sein. Das könnt ihr uns dann natürlich auch privat schreiben, wenn es irgendwie Sachen sind, die euch unangenehm sind oder so. Aber das fände ich einfach persönlich sehr interessant.
Ja.
Ja.
Das war die Folge.
Das war die Folge. Eine sehr tiefgründige Folge, mal im Vergleich zu unseren anderen.
Die nächste wird ein bisschen leichter.
Wir versuchen jetzt die nächste ist einfach irgendwie, wir suchen uns ein positives Thema aus. In irgendeiner Form wird es einfach positiv, sodass wir danach alle glücklich herauskommen. Aber dieses Thema ist ja auch positiv, denn es geht ja um positive Entwicklung und Change.
Ja.
Und es geht ja nicht darum, dass, oh mein Gott, wir sind alle depressed und traurig, sondern es geht darum, wie ändern wir das? Und das ist doch ein schönes Ding.
Das ist ein schönes Ende.
Das ist ein
schönes Ende. Sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Schaltet ein.
Bis dahin.
Wir sehen uns.
Wir sehen uns auch auf unserem Instagram und so und überall. Und auf unserer, wir haben auch sogar eine E-Mail-Adresse. Da haben wir auch eine E-Mail bekommen. Also tatsächlich sehr schön. Dankeschön, dass ihr... Übrigens, danke, dass ihr so guckt. Übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt. Danke, dass ihr überhaupt dabei seid.
Ja, es guckt sind so viele allem,
Leute,
dass ihr
guckt,
hört.
Dass ihr uns guckt. Es sind so viele Leute dabei. Und ich glaube, Alicia und ich sind da beide sehr glücklich.
Wir haben am Anfang gesagt, also wenn uns irgendwie 50 bis 100 Leute
zuhören, wäre das nice.
Super, aber ja.
Es sind mehr. Und da freuen wir uns tatsächlich sehr drüber. Und das motiviert uns auch sehr, weiterzumachen. Also, bis dann.
Ciao.
Tschüss.